Herzlich willkommen zur 649. Ausgabe des Sneakpods. Am 8. Hochzeitstag von Christoph Perner sprechen wir heute über den Film Enola Holmes. Mit mir hier als der geheime Detektiv, das ist Robert Krüger.
Das kannst du doch nicht sagen, ich bin geheim, Mann.
Und der Bräutigam, Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert hat gerade noch sein Aufnahmestudio etwas zerlegt, weil er nämlich im Studio Tennis gespielt hat.
Wie sonst auch. Deswegen habe ich doch jetzt ein neues Mikrofon. Aber da spreche ich das nächste Mal noch drüber. Ich muss erst mal testen, ob das überhaupt geht. Hört mich jemand?
Ich höre dich.
Ja, geht so.
Ah ja, immerhin. In der letzten Woche war Christoph dran mit Entscheiden, was wir schauen. Und er hat uns Enola Holmes gebracht. Worum ging's?
Es geht um die kleine Schwester von Sherlock Holmes.
Ich muss mal ganz dumm dazwischen fragen. Ihr als alte Sherlock Holmes-Kenner, taucht die irgendwie in den Büchern irgendwann mal irgendwo auf?
Nein, tut sie nicht. Enola Holmes ist eine Buchreihe von einer Autorin aus Nancy, irgendwas mit S, habe ich vergessen. Und die ist so aus den Jahren, hat was mit 2000 vorne stehen, hab die Details nicht mehr da. Aber ja, nee, die ist nicht von Sir Arthur Conan Doyle und insofern später dazu geschrieben worden.
Diese kleine Schwester lebt mit ihrer Mutter zusammen, gespielt von Helena Bonham Carter, die wie üblich ziemlich freakig ist und dann eben auch Tennis im Haus spielt und so ein Mist. Und eines Tages verschwindet sie und Enola sieht es als ihre Aufgabe an, ihre Mutter zu finden. Und ja, ihr Bruder oder ihre Brüder, es gibt noch einen zweiten Bruder, der ihr Vormund ist und sie am liebsten in irgendein Internat stecken will. Ihre Brüder sind praktisch ihr auf den Fersen, um sie ins Internat zu stecken. Und sie sucht ihre Mutter und hat dann noch einen Mitflüchtling, könnte man sagen, also auch einen jungen Mann, der aus gutem Haus ist und dem man wohl nach dem Leben trachtet. Und da klärt sie dann so im Endeffekt dessen Familiengeschichte so ein bisschen noch mit auf. Und also sie betätigt sich im Endeffekt auch als Detektiv, wenn man so will, aber eben in persönlicher Sache, nicht wie ihr Bruder professionell. Ja, das ist soweit die Story, oder?
Ja, naja, ursprünglich ruft sie ja ihre Brüder erstmal selber zu sich, in der Annahme, die würden dann schon ihre Mutter wiederfinden und das würde sich alles auflösen.
Genau.
Und nachdem Mycroft dann beschließt, nee, die stecken wir jetzt erstmal ins Heim.
Nee, wir machen das so, wie das im 19. Jahrhundert eben gemacht wird.
Ja, genau. Aber sie weiß ja nicht so viel über das echte Leben in ihrem 19. Jahrhundert. Sie ist ja relativ anders aufgewachsen mit ihrer Helena Bonham Carter Mutter. Insofern konnte sie das wahrscheinlich nicht kommen sehen. Dafür ist sie dann am Ende ganz schön street smart, so, oder? So auf eine Art.
Sie ist mir insgesamt viel zu smart. Also sie ist ja, sie durchbricht ja immer die, welche ist das, die vierte Ebene? Ich weiß es nicht.
Die vierte Wand,
wie auch immer. Ja, durchbricht sie ja dauernd, sie spricht dauernd mit dem Publikum und sie macht es auf so eine neunmal kluge Art. Also sie ist ja ein junges Mädchen, ich weiß nicht, wie ist sie, 16 oder so, 17?
16 soll sie sein, ja. Gespielt übrigens von Millie Bobby Brown, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt.
Die ich nicht kenne.
Die man aus Stranger Things kennt. Also unsere Hörer wahrscheinlich zumindest. Ja.
Sie spricht mir irgendwie eine Nummer zu oft, kommentiert sie so, was sie macht und das auf so eine neunmal kluge Art, die mir einfach nicht runtergeht, also die ich sehr nervig finde. Wo hatte ich angefangen? Was wollte ich damit jetzt sagen? Habe ich es vergessen.
Dass er dir auf die Nerven geht,
smart,
und zu viel weiß.
Dass sie zu smart.
Ach genau, smart. Sein. Ja, mir ist sie zu smart. Und ich meine, klar, dass diese Art der Ermittlung ist ja diese mindestens halb geniale Ermittlung, die auch ihrem Bruder ja zu eigen ist, das hat sie natürlich auch und das ist ja auch okay so, aber insgesamt, also dann noch diese intelligenten Kommentare, diese ja auch zu sich selbst distanziert und oh, das ist mir alles zu viel. Und hat mir dann so ein bisschen die Seele an dem Film genommen, weil so, ja, dann ist es halt klar, es ist eine Verfolgungsjagd und so und es ist schon auch spannend und abenteuerfilmmäßig gemacht, aber irgendwie fehlte mir dann Seele.
Nee, also da, Stefan, sag mal.
Wolltest du jetzt nicht gerade?
Ja, aber das wird jetzt ein Monolog da, ich will dich erstmal dazwischen lassen.
Ach so.
Das ist ja nett.
Also mich hat das nicht so gestört, weil es ist halt, wir schauen halt quasi Sherlock Holmes mit eben jetzt seiner kleinen Schwester und der ist halt schon immer zu klug und sie ist jetzt halt auch zu klug und sieht zu viel und weiß zu viel. Ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich war sowieso die ganze Zeit abgelenkt von dem geilen Look.
Von dem geilen Look von Sherlock Holmes, meinst du? Weil der von Superman bzw.
nee,
den Witcher gespielt wird?
Von London. Weil es London einfach so unfassbar gut aussah.
Ja,
sowohl nah als auch in der Ferne. Und zwar fand ich insbesondere die Ferne, wo ganz klar irgendwas mit CGI gemacht wurde, aber ich fand, es sah so aus wie diese altmodischen Paintings, die man immer davor, Matte Painting, wie heißt das auf Deutsch? Hintergrundbemalung oder irgend sowas.
Ja, sowas.
Wo man einfach Szenen gemalt hat und die dann dahingestellt hat, um das irgendwie so auszugleichen,
ja, sah gut aus.
Verstecken. Und es sah eben nicht aus wie jetzt irgendein anderer aktueller Film, bei dem das halt wirklich genau und exakt gemacht wird, dass es einem so vorkommt, okay, das geht jetzt unendlich so weiter, sondern irgendwie hat es so diesen gemalten Look und diese ganz wenigen vereinzelten Animationen von Rauch oder so, dann aus den Schornsteinen und der Rest steht dann doch irgendwie still im Hintergrund, fand ich total geil. Also ist mir mehrfach aufgefallen. Dazu kam dann noch dieses wundervolle britische Englisch, was sie gesprochen hatten. Da ich wusste, dass du den Film schon gesehen hast, Christoph, konnte ich dir das jetzt nicht noch empfehlen, unbedingt auf Englisch zu schauen. Ich weiß nicht, ob du ihn auf Deutsch oder Englisch?
Ich glaube, ich habe mal rübergeschaltet auf Englisch, aber habe ihn dann die meiste Zeit auch auf Deutsch geschaut.
Okay, weil sie so dieses teilweise sehr, sehr hochgestochene aristokratische British English gesprochen haben. Hat mir sehr gut gefallen. Also, ich war nicht abgeneigt zu dem Film. Bob, du wolltest monologisieren.
Ja, nein, jetzt, ich glaube, ich habe mich wieder beruhigt.
Schon was getrunken?
Nein, ich wollte eigentlich genauso wie du gegen Christophs Meinung dagegen schießen, weil mir hat es auch sehr gut gefallen, aber aus anderen Gründen. Ich habe nur gerade nachgeguckt, ein Matte Painting heißt auf Deutsch Vorsatzmalerei.
Das ist auch ein sehr schönes Wort.
Ja. Also mir hat es auch Freude gemacht eigentlich. Ich habe das mehr gesehen für das, was es, glaube ich, auch zu sein versucht. Diese Enola Holmes Bücher, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe da selber keins von gelesen, aber ich habe mal drüber gegoogelt, sind so Jugendliteratur so im weitesten Sinne, wenn ich das richtig eingeordnet habe. Halt so dieses, warum müssen die Helden in diesen Geschichten, die ja eigentlich sehr cool sind, dann da immer jetzt Männer sein und jetzt ist das halt mal ein junges Mädchen und die hat es natürlich in der Zeit erst recht nicht leicht und deshalb hat sie dann da allerlei Zusatzhindernisse noch zu überwinden zu der Tatsache, dass ihr Bruder es ja vielleicht in der Gesellschaft auch nicht so wahnsinnig leicht hat, weil er halt ein sehr schrulliger Typ ist, der allen Leuten erstmal mit Schwung auf den Fuß tritt. Und sie macht halt jetzt dann halt was, was man als Frau oder als Mädchen in dieser Zeit eben auf gar keinen Fall tut, nämlich da so solch an der Arbeit nachgehen. Und das möchte sie gerne und das kann sie natürlich nicht so ohne weiteres und dann muss sie allerlei Dinge überwinden. Dass da jetzt dann noch so eine Teenie-Romanze mit wie heißt der? Viscount Tewkesbury, Marquess of Basilweather.
Sehr schön.
Denn ja, dass er noch so rangeschraubt war und dass das auch wirklich so ein Backpfeifengesicht gewesen ist, der das da gespielt hat. geschenkt. Ja, mich hat das irgendwie in eine fröhliche Stimmung versetzt. Ich fand dieses viktorianische London auch sehr, sehr schön dargestellt. Ich fand Bern Gorman als Bösewicht genauso wie in The Expanse einfach irgendwie einen schönen Bösewicht, der auch so Abziehbild-Bösewichtig war. Er hat ja gar nicht viel geredet und einfach immer erstmal geschossen oder gewürgt oder sonst irgendwas und war halt mit seinem lustigen, ja, der sah so aus, als ob er der Fuchsjagd ist irgendwie so. Der sah auch sehr britisch aus, wie er dann immer so gleich ins Bild kam und irgendwie würgen und schießen und rennen und irgendwas wollte. Und der war aber auch so, der blieb halt so Teenie-Kinderfilm, ich weiß nicht, was der für ein FSK hat, aber ich würde sagen, wahrscheinlich mehr als 12 kann es nicht sein. Es gibt eigentlich nur eine, naja, vielleicht zwei spannende Stellen, wo mal sowas wie Action ist und alles andere bleibt sehr, sehr harmlos im Grunde von der Spannungskurve her, um das halt, glaube ich, für Kinder geeignet zu halten. Und,
obwohl es trotzdem immer so ein bisschen hetzt, gell?
Ein bisschen, ja, aber es ist halt, die Spannung ist halt nicht daraus, dass jetzt irgendwie da besonders blutige Dinge gemacht werden, auch wenn da halt einer Person nach dem Leben trachtet, bleibt das doch so auf so einer harmlosen, eigentlich harmlosen, aber rein optisch und vom Spannungsbogen her bleibt es, glaube ich, verdaubar für Kinder. Das könnte man wahrscheinlich unseren Töchtern dann irgendwann mit 10, 11 mal zeigen oder mit 8
vielleicht,
oder so.
Vielleicht bin ich mittlerweile zu sehr abgestumpft von dem, was ich sonst immer schaue, dass ich es mit so wenig Blut einfach nicht mehr interessant finde. Ich weiß es nicht. Ist jetzt,
Ja, auch diese Alte, naja, die so ein bisschen erinnerte an diese, nicht The Crown, wie heißt denn diese andere Serie?
Welche Alte meinst du?
Ja, die Alte, die Mutter vom, die Oma vom.
Ach so, ja. Mhm.
Die erinnerte doch an diese andere Rolle, ach, diese Serie, ah Gott, ich komme nicht drauf. Diese englische Serie, wo diese alte Frau so die
Downton Abbey?
The Queen? Downton Abbey. Nein, Downton Abbey. Da hat doch die alte ist doch so besonders sagen wir mal, imposant die Rolle. Und daran erinnerte mich hier die
schon Oma auch, ja.
Schon so ein bisschen. Und ja, wie Stefan sagt, es war sehr britisch, aber auch gleichzeitig war es irgendwie Sherlock Holmesig. Ich fand Henry Cavill hat es auch ziemlich gut gemacht.
Fand ich super. Super auch sympathisch, aber doch so ein bisschen überheblich. Und also, den fand ich klasse als Holmes.
Er war tatsächlich für einen Holmes eigentlich fast zu nett, zu weltmännisch gewandt, zu angepasst an die, also man hat es hin und wieder mal so ein bisschen gemerkt, wie er da in dieses Polizeiding reingelatscht ist und Lestrade irgendwie quasi klein gemacht hat. Da hatte man so das Gefühl, okay, das ist der Holmes, den ich kenne. Ja, das ist vor allen Dingen der Holmes, den ich vielleicht aus zuletzt noch aus dieser Serie mit Cumberbatch. So vor Augen habe. Und auch wenn ich in der Cumberbatch-Serie den Mycroft sehr, sehr viel geiler fand als diesen Mycroft hier, war der doch in Character. Also diese beiden Mycrofts, die waren vom selben Holz geschnitzt. So dieselbe Arschlochigkeit und Überheblichkeit und dieses, ich bin was Besseres als mein kleiner Bruder. Das haben beide Mycrofts und insofern die beiden Figuren habe ich sofort gekauft. Und die Tatsache, mir jetzt hier später dazu geschrieben oder nicht, mir eine neue Schwester, die ich bisher noch nicht kannte, jetzt dazu erzählen zu lassen, fand ich irgendwie eine frische Perspektive, mit der ich gut leben konnte.
Ja, dagegen hatte ich grundsätzlich auch nichts. Ich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen vorher und ich glaube, der hat zu große Erwartungen in mir geweckt. Der war so sehr, ich glaube, der war auch so mit so Rockmusik unterlegt, die dann später nicht kam im Film oder ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Also der war irgendwie rockiger, mehr in die Fresse als dann der Film es war. Und der Film war, ja, wie du sagst, eigentlich so ein bisschen familienfreundlich, familienverträglich. Hat mich, also ich war tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen zwischen gelangweilt und genervt. Obwohl ich, klar, die Schauwerte durchaus auch sehe. Also ich mochte sie nicht besonders und ich mochte auch Helena Bonham Carter nicht besonders, weil Helena Bonham Carter halt so sehr sich selbst spielt. Ich finde das so langweilig. Halt immer, ja, okay, ich weiß, immer diese Burtoneske, bisschen verdrehte Schrulligkeit. Oh, ich finde das so langweilig.
Sie wird aber halt nicht nur noch so gecastet, ne? Also sie kann das ja halt perfekt.
Und seit 20 Jahren sehen wir das so bei ihr. Also, ja, klar kann sie das perfekt, aber es ist halt öde. Also, es ist halt, und völlig austauschbar.
Ich glaube eben nicht. Also ja, ihre Rollen eine gegen die andere, ja, aber
ja, genau, das
aber
meine ich.
Sie ist dann nicht austauschbar, wenn du halt so eine schrullige
nee, total festgelegt.
Person, die gegen die Society so ihr Ding machen will und dabei total so ein bisschen eigensinnig und wirr ist und dazu noch in Kostüm. Wenn du so eine Rolle besetzen willst, dann musst du ja in der Bonham Carter
anfragen. Genau.
Wenn sie dann ja sagt, dann musst du die Rolle auch so schreiben. Das geht dann nicht anders.
Das ist furchtbar. Also finde ich ganz langweilig. Und nervt mich dann halt auch. Und
nee, ich finde das, ich kann, ja. Also da kann ich immer wieder zugucken. Mir ist das schon auch klar, dass das eine Schublade und eine Schachtel ist, die immer die gleiche, wo immer das Gleiche rauskommt. Aber ich sehe das bei Helena Bonham Carter gerne.
Oh nee, das nervt mich ab der ersten Minute mittlerweile. Das kann ich nicht mehr sehen. Bin ich durch mit.
Hm. Das ist übrigens eine Buchreihe und nach allem, was ich so gelesen habe, dürfte das hier auch ein Franchise-Starter werden, wenn er jetzt nicht tankt. Dann geht das entsprechend weiter. Es wird am Ende ja auch so ein bisschen mit so einem Open End angedeutet, dass sie dann jetzt
jetzt geht es erst richtig
auch,
los.
Genau, jetzt geht es erst richtig los und jetzt wird sie dann vielleicht auch, eifert sie ihrem Bruder vielleicht ein bisschen nach und wird auch so eine Ermittlerin wie ihr Sherlock-Bruder. Und ja, dass Mycroft ihr da immer noch mal reinfuschen will und dass sie sich in so einem freundlichen Geschwisterwettkampf mit ihrem Bruder befinden könnte, wer da so der bessere Ermittler ist und man sich gegenseitig so outsmarten will, dass die Anlagen, um da jetzt noch mehr Filme draus zu machen, sind gelegt und ich könnte mir gut vorstellen, dass Netflix das dann auch macht.
Ich glaube, ich würde es auch schauen.
Ja, ich auch.
Ja, mal gucken. Ja,
vielleicht. Ja, mal gucken, genau.
Oh. Sollen wir mal gucken, wie viele Punkte du geben möchtest?
Bob. Ja, ich gebe 7. Mir hat das gut gefallen.
Jetzt wollte ich die Punkte gerade bei der Droge der Wahl eintragen.
7 Bier hat er getrunken. Nein.
Stefan,
Bob, was gibst du? Ich gebe 7,5.
7,5. Jetzt habe ich den Film empfohlen. Jetzt bewerte ich ihn am schlechtesten.
War auch letzte Woche auch so, oder?
Ja?
Ja, da habt ihr mich dann nur noch ins Positive gequatscht, also oder ihr mir erklärt, je nachdem, wie man sieht.
Was haben wir denn letzte Woche geschaut?
Ich weiß das nicht. Mit diesen Superhelden und
die spanischen Comics.
Ach ja, richtig.
Ja, die spanischen Comics-Sieben.
Wie gesagt, sowohl, also die weiblichen Haupt- und erste Nebendarstellerin haben mich genervt. Es sah super aus. Ich fand es ein bisschen öde. Also 5,5 oder so.
Okay. Oder
6.
Nur weil du es vorgeschlagen hast, musst du es ja nicht mögen. Das
nee,
ja
nicht, nee, eben. Genau.
Ist ja nicht Voraussetzung.
Also, es tut schon nicht weh. Also, ja.
Das ist aber auch kein
kannst notfalls gucken. Uff, ja, okay.
Ja, aber 6 Punkte ist ja schon auch schlecht. Also vor allem für einen Film, über den man sagen muss, dass er super aussieht, dass er super Schauspieler hat, dass er nicht so völlig von der Stange ist, sondern schon ein bisschen innovativ ist, versucht Dinge vielleicht nicht total neu zu machen, aber schon so ein bisschen anders zu machen. Wenn man bei so einem Film dann bei 6 Punkten landet, finde ich, ist das vernichtendes Urteil eigentlich. Naja. Also, trinken wir mal was, oder?
Genau.
Machen wir das.
Du bist schon wieder beim Bier?
Ich bin gerade vor der Aufnahme im Kinderbett mit eingeschlafen. Und dann hier rüber gehechtet und habe einfach irgendwas gegriffen. Und das Einfachste war, eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank zu holen.
Und was für eins?
Ein Störtebeker Überseepilz. Und entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten habe ich nicht mal ein Glas. Was ist das jetzt aus der Flasche? Also, cheers. Was gibt's für euch?
Ich konnte schon wieder nicht widerstehen. Ich verspreche euch, es ist das letzte Mal. Wenn es jetzt wieder in die Hose geht, ist es das letzte Mal. Ich habe schon wieder ein Discounter-Gin gekauft.
Ich dachte, jetzt kommt, ich werde mal wieder einen Cocktail trinken und wenn ich mich jetzt wieder besaufe, dann ist es das letzte Mal, dann trinke ich nur eine Spur. Es
kommt nicht mehr vor, dass ich mich hier in der Sendung betrinke.
Nee, ich habe schon wieder, ich habe
Discounter Gin.
Discounter Gin und zwar aus dieser Schwarzwald Gin Reihe, wo es ja mittlerweile ich glaub, 4 oder 5 gibt. Von Lidl habe ich jetzt Earl Grey Tee Gin gekauft, weil ich halt ein großer Fan von Earl Grey bin. Mal gucken, ob das was kann.
Okay.
Ich habe noch ein paar Zitronen im Kühlschrank gefunden, die mussten weg. Da mache ich mir jetzt einfach einen Whisky Sour draus.
Fantastisch. Hast du auch Eier?
Ja, aber nicht mit runtergenommen.
Ihr habt doch bestimmt Eier da.
Ihr habt doch Eier da!
Voll die Insider.
Insider, versteht keiner außer uns.
Ich gehe jetzt mal Eiswürfel holen und dann shaken und der Christoph spricht über Downsizing.
Ach so, ich dachte, ich spreche jetzt über den Earl Grey Gin.
Ja, das kannst du auch noch machen.
Kannst du auch machen. Aber dann höre ich nicht zu.
Aufschreiben? Das macht nichts, hast du okay. Verpasst.
Ganz klar. So schlimm.
Oh, ich bin verschluckt. Oh, mit Gin verschluckt ist auch unschön. Nee, so schlecht ist der nicht. Also diese Schwarzwald-Gin-Reihe ist ja eh so, ist halt nicht Monkey 47, aber ist schon okay, kann man schon lassen. Wird von dieser Alben, in diesen Alben 0,4 Flaschen verkauft. Und ist schon ein bisschen parfümiert, aber also finde ich okay, wenn man gern Earl Grey mag. Ist schon unverkennbar Earl Grey. Hat einen vernünftigen Geschmack. Könnte ich mir gut in einem Sauer oder so vorstellen. Doch, ist,
okay.
Ist nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Ja, Downsizing ist ein ein Science-Fiction-Film, wenn man so will. Oder eine Utopie oder Dystopie, je nachdem, wie man will. Mit Matt Damon von vor ein paar Jahren, ich glaube 2017 oder so, oder 18, ich weiß nicht mehr genau. Und die Story ist die, die Menschheit hat das Problem der Überbevölkerung, bekanntlich, und norwegische Wissenschaftler haben eine Möglichkeit entwickelt, Tiere, Menschen, Organismen zu schrumpfen. Auf irgendeinen Prozentsatz, auf 3% der Größe, ich weiß nicht mehr genau, also auf jeden Fall so, dass Menschen am Ende so ungefähr 12 Zentimeter groß sind. Und es werden dann solche so Biosphären im Endeffekt angelegt, so Mikrobiosphären, wo die Menschen dann drin leben können, diese geschrumpften. Denn der große Vorteil ist, dass du ja so wie Nutztiere und Pflanzen, dass die eben noch normal groß sind, also habe ich jedenfalls verstanden, dass das der Grund ist, ist es viel billiger, also dich zu versorgen, wenn du eben winzig klein bist. Und deswegen ist das, was du an Geld hattest, eben viel mehr wert, wenn du in dieser Mikrowelt bist. Also wenn du da eben alles, was du hast, ist 1000-mal so viel wert. Also wenn du eben...
Ja klar, wenn du an der Kuh irgendwie mit der ganzen Bevölkerung irgendwie 2 Jahre dran essen kannst.
Ja, und gleiches Thema ja auch bei dann Abfall. Du produzierst ja viel weniger Abfall und brauchst viel weniger Energie und lautes Zeug. Ja, ist, im Endeffekt ist alles, du bist plötzlich ein reicher Mann. Oh, wow. Und Matt Damon ist halt so ein finanziell überforderter Ehemann. Er und Frau fallen so ein bisschen auf dem letzten Loch finanziell und treffen eben hauptsächlich deswegen die Entscheidung, sich schrumpfen zu lassen und dann eben reich zu sein plötzlich und kriegen dann ein riesiges Haus dahingestellt. Und also,
kann man sich, eine Zwischenfrage, kann man sich das irgendwo angucken? Also ist er der Erste, der das macht oder gibt es ganze Horden von Mini, kann man da mal mit der Lupe reingucken und mit denen reden oder so?
Genau, es ist eigentlich üblich, dass wenn du im Bus sitzt, da gibt es neben dir so einen kleinen, so ein, wie so ein, so ein Glaskasten. Und da sind kleine Abteile drin mit kleinen Sitzen, wo dann die kleinen Leute sitzen. Also die werden auch immer die Kleinen genannt. Und es gibt da auch dann schon Diskussionen. Also er wird an dem Tag, an dem er, also am Vorabend seiner Verkleinerung, geht er nochmal in eine Bar. Und da wird er dann eben angesprochen von einem, der eben ihm da eine Diskussion aufdrücken will, so ungefähr, warum er das nicht okay findet, dass sie zum Beispiel gleiches Wahlrecht haben, obwohl sie ja viel kleiner sind und viel weniger konsumieren und sowas. Also es ist schon auch so eine gewisse soziale Spannung zwischen den Kleinen und den Großen. Die Kleinen, die ja eigentlich die Welt retten, aber andererseits eben doch hauptsächlich das meist eher machen, weil sie halt dadurch steinreich werden, ja, und sich dann eben alles leisten können.
Stell mal vor, du nimmst deine gesamte Schnapssammlung mit, jetzt, und die reicht dir für immer.
Ich habe nicht so das Gefühl, das ist jetzt auch so schon so.
Oh, good genau. Point.
Oder? Also
tatsächlich, Schnaps spielt übrigens ein Thema. Christopher Walz hat sich nämlich auch schrumpfen lassen, zusammen mit Udo Kier auch. Ein wunderbares Gespann.
Großartige Besetzung.
Ja, fantastisch. Und die machen so ein bisschen Geschäfte. Und einmal machen sie auch irgendwie ein Geschäft, da schippern sie zu irgendeiner norwegischen Community, zu der ersten geschrumpften Community, schippern sie mit der Yacht von Christopher Walz, die er immer per UPS verschickt lässt und dann selber hinterherfliegt, also sehr lustig, schippern sie Absolut-Wodka zu denen. Und damit verdient er irgendwie jetzt eine sehr lustige Szene, wo sie eben mit ihrer super Yacht über irgendeinen Fjord schippern, winzig klein natürlich, und hinten dran hängt so ein Floß, was sie hinter sich herziehen, wo irgendwie, ich weiß nicht, 6 Flaschen absolut drauf gestapelt sind, die halt so groß sind wie die ganze Yacht. Und mit denen sie da irgendwie einen Haufen Geld verdienen. Ich weiß nicht so ganz, wie sie da viel Geld verdienen wollen mit, also es ist mir nicht ganz konsequent, aber egal, es ist ein lustiges Bild. Ja, und das Ganze geht natürlich furchtbar schief, ist ja klar, muss ja, sonst wäre es zwar als Gedankenexperiment irgendwie lustig und interessant, aber Matt also Damon
halt, klingt's gut.
Ja, genau. Ich dachte eigentlich auch, dass von dieser Welt noch ein bisschen mehr gezeigt wird, obwohl es wird viel gezeigt, aber es wird dann doch relativ schnell, Matt Damon war halt als großer Loser und als kleiner ist halt auch ein Loser, der Christopher Walz thematisiert es dann auch irgendwann so bei irgendwas, keine Ahnung, so ja, war doch klar, der kriegt ja nie was hin und so, ja, kriegt halt auch nie was hin und es wird halt auch in der Mikrowelt wird er halt ja, hat halt immer Pech und verarmt dann und also ist überhaupt nicht gut und wie sagt der Udo Kier irgendwie in dieser Mikrowelt alle super reich sind, also klein und super reich, sei irgendwie eine leichte Entscheidung, oder du bist halt verarmt, dann bist du halt nur klein. Und das ist halt das Problem, gell? Er ist halt dann irgendwann nur noch klein und nicht mehr super reich und ja, hat dann eben entsprechende Probleme. Und ja, hat dann auch persönliche Probleme und so. Also es ist so, ist dann halt, aber macht das auch sehr sympathisch und ja, ist eine schöne Geschichte. Ist eine schöne Geschichte, die zum Nachdenken anregt. Und ja, und eben auch so ein bisschen zu, ja, Thema Moral und was ist wirklich das, was zählt am Ende, ja. Und ist es wirklich das, dass man in einer ganz großen Bude wohnt und keine Ahnung. Also was ich bedrückend fand, was zum Beispiel gar nicht oder nicht sehr stark thematisiert wird, ist, dass man ja von einem Moment auf den anderen eingesperrt ist, komplett, ja, und auch eben nicht mehr die, wie soll ich es ausdrücken, das Ende der Nahrungskette ist, sondern eher der Anfang, ne? Also du bist halt plötzlich krass bedroht durch alle möglichen Insekten und Vögel und weiß der Teufel was, deswegen leben die halt in der Regel auch unter so Kuppeln oder unter Netzen, aber die können halt nicht raus, die können halt gar nicht mehr ans Meer. Die fliegen dann zwar immer noch durch die Gegend, fliegen dann irgendwie in die Toskana und so, aber können halt da nicht ans Meer gehen, weil sie halt von der ersten Qualle gefressen werden würden oder Möwe.
Wenn da mal eine vernünftige Welle kommt, stirbst du ja schon.
Ja, auch das, klar.
Allein die Wanderung über den Strand, wie weit das ist.
Ja, genau.
Bis zum Wasser.
Ja. Ja, das wird zum Teil, finde ich, also zum Teil wird es thematisiert, dadurch, dass sie eben so, ja, in diesen Biosphären leben, zum Teil aber auch nicht, ja. Also diese Norweger zum Beispiel, die leben halt, leben unter freiem Himmel oder da haben sie dann so eine ganz halbseidene Erklärung. Ja, sie wohnen nah genug am Wasser, dass sich die Insekten nicht für sie interessieren oder die Vögel nicht für sie interessieren, keine Ahnung. Wo ich mir dachte, so, es gibt noch so und so viele andere Prädatoren, die sich dafür überhaupt nicht interessieren, wie nah ihr am Wasser seid. Und mal ganz abgesehen davon gibt es sowas wie Tidenhub, ja. Also so, wenn du winzig klein bist, ist es überhaupt nicht so cool, total nah am Wasser zu leben. Also das wird halt nicht thematisiert. Also es ist halt nicht ganz zu Ende gedacht, aber
ja, vor allem, wenn die Spannung mit den Großen sozusagen eh schon so ein bisschen besteht und die dann dich ein bisschen scheiße finden und dir im Zweifel nicht helfen wollen, könnte ich mir gut vorstellen, da es hat sehr viel Potenzial für Ärger und die Großen haben halt alle
am längeren Hebel.
Am sehr viel, genau, das wortwörtlich, ja, am sehr viel längeren Arm können sie dich verhungern lassen im Zweifel.
Haben die da auch?
Du kannst ja mal selber versuchen, so eine Kuh, die dir für 100.000 Jahre reichen würde, selber niederzumachen,
wenn
du 12 Zentimeter groß bist. Das wird nicht funktionieren.
Kannst du mal machen. Ja.
Haben die auch kleine Tiere da bei sich oder sind nur die klein?
Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, ob ich ein kleines Tier gesehen habe irgendwo. Ich glaube, ich habe kein kleines Tier gesehen. Theoretisch sollte das möglich sein.
Kommen doch, denn Insekten und sowas vor? Also kommt da mal irgendwie so eine Mücke durchs Zimmer geflogen? Und
ja, es kommt, nee, das nicht, es kommt, während Schmetterlinge fliegen mal, weil die sind ja harmlos, gell? Aber so ein Prädator-Insekt kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe eigentlich gewartet darauf, dass sowas passiert. Also er kommt dann zum Beispiel aus seiner Kuppel, kommt dann in so einen Slum-Bereich, den es da auch gibt, und da hängt nur so ein lidschäftiges Netz drüber, wo auch oben sieht man, liegt so ein toter Vogel drauf, riesengroß. Da hatte ich eigentlich erwartet, so okay, da werden jetzt bestimmt irgendwie der Ameisen-Einfall kommen oder irgendwas, ja, irgendwas Gefährliches oder eine Libelle oder sowas. Aber das haben sie nicht thematisiert. Da wäre noch viel Potenzial für echten Horror. Aber das ist nicht das Thema.
Ratte, also. Ja. Stimmt mal, eine Ratte.
Ja, oder sowas.
Ja. So überträgt Krankheiten und ist irgendwie so groß wie drei von dir. Ich meine, hast du ja schon als normaler Mensch so vor einer Ratte, die irgendwie gerade übellaunig dir gegenüber ist, findet man ja schon nicht so cool. Ja, stelle ich mir vor, ich wäre 12 Zentimeter groß, das ist echt, wow.
Ja, genau. Ja, da wäre noch viel Potenzial für echt, echt gruselige Sachen. Aber das ist eben gar nicht Thema, sondern das Thema ist halt, dass er ein Loser ist und und so sein Leben irgendwie unter Kontrolle bringen muss und gucken muss, was recht und nicht recht ist.
Achso, es geht dann doch wieder mehr um ihn als um irgendwie die Welt oder die, was man daraus noch machen könnte. Also keine Ahnung,
genau, das, was
Gefangene schrumpfen oder weiß ich nicht, was man alles noch schrumpfen könnte,
genau,
was man
das
nicht haben möchte.
Genau, das wird alles nur am Rande, es wird alles so ein bisschen thematisiert. Also es zum Beispiel ist eine vietnamesische Dissidentin, die wohl gegen ihren Willen im Gefängnis geschrumpft wurde. Also es ist tatsächlich genau das, es wird thematisiert. Aber das Thema ist nicht das, worum es da geht, sondern es ist dann eher, ja, das ist die Geschichte von einer Figur, die da eben mitspielt. Und ist eher eine Hintergrundgeschichte. Also es ist nicht so Thema tatsächlich, sondern es geht schon eher um Zwischenmenschliches auch und ja, und natürlich auch der Gedanke, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu stark spoiler, wenn du dich entscheidest, in so eine Biosphäre zu gehen, das ist ja übrigens ganz ähnliches Thema bei dem Film und der Serie, die wir bald besprechen werden, Snowpiercer. Wird das auch thematisiert, weil es auch da genau das gleiche Thema ist, in solche Archen oder eben so eine Biosphäre geht mir in der Regel zu zweit, gell? Also gehst du halt mit deinem Partner. Und wenn jetzt durch irgendwelche Gründe dein Partner dir abhanden kommt, hast du halt echt wenig Auswahl, was neue Partnerschaft angeht, gell? Weil die meisten sind halt irgendwie verpartnert dort. Was es halt echt schwierig macht.
Der Schrumpfmarkt ist nicht so groß, ja.
Genau. Und da sind halt dann irgendwie diese groovy Typen wie Christoph Walz und Udo, die halt hauptsächlich Geschäft machen wollen und eben vielleicht auch ein paar traurige Witwen flachlegen wollen oder so. Aber insgesamt kann das ziemlich schwierig sein für Matt Damon, gell?
Irgendwie kommt mir jetzt die ganze Zeit Rick Moranis ins Hirn. Honey, We've Shrunk the Kids, Ghostbusters und eben Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft, hieß es, glaube ich, auf Deutsch.
Da wurde viel mehr diese Prädatorengeschichte thematisiert, gell?
Ja, ja. Thema Predator und Rick Moranis, er ist neulich es fällt mir jetzt ein, weil ich das gerade vor ein paar Tagen erst gelesen habe, er ist in Manhattan auf der Straße völlig random von einem Passanten attackiert worden, der ihn irgendwie niedergeschlagen hat und dann einfach weitergegangen ist. Die Polizei weiß nicht warum. Ja, das weiß man nicht. Der Typ, also es gibt ein Überwachungsvideo davon, ich habe es auch gesehen. Der haut ihm einfach aufs Maul und dann geht er weiter. Und dann, ja, ihm geht es soweit gut, er hat irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen blauen Fleck im Gesicht oder so, keine Ahnung. Ist dann ins Krankenhaus gegangen, ist aber auch gleich wieder nach Hause marschiert.
War auch nicht vorher irgendwie nicht miteinander geredet oder so. Jetzt einfach hin,
das Video setzt genau da ein. Ich habe also zumindest den Ausschnitt, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es eine längere Fassung von gibt. Da sieht man es nicht und so wie die Aussage ist, ist auch, dass es da kein Vorspiel gab irgendwie, was weiß ich, vielleicht mochte der den Film nicht oder so.
Vorspiel oder an der Stelle ist echt schön.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls in diesem Artikel stand dann ganz unten drin, so, das war auch so ein bisschen seltsam, dass der Artikel sich eigentlich um diesen Angriff dreht und man denkt sich, ah, Rick Moranis, habe ich ja lange nichts mehr von gehört, was macht der eigentlich so? Und dann, ja, der ist da angegriffen worden, im Krankenhaus gegangen und bla bla bla, sein Sprecher sagt, es geht ihm den Umständen entsprechend alles prima und so weiter und die Polizei sucht und übrigens, es wird eine Fortsetzung von diesem Film geben, Rick Moranis wird zurückkehren in Honey, I Shrunk the Kids. Der neue Film wird Shrunk heißen. Und das steht dann so am Ende so in so einem Halbsatz und ich so, was macht diese Information dann noch so am Boden dieses Artikels? Habe ich das mal ge-IMDb't und tatsächlich, dieser Film befindet sich in einer Pre-Production-Phase. Ist noch nicht klar, wann er kommen wird, aber.
Das halt diese ganze Sache, er kriegt Paul's Maul, war nur ein PR-Gag.
Das war ein bisschen Producer.
Könnte sein.
Hatten wir es nicht vor der Sendung von Verschwörungstheorien? Ja, vielleicht. Keine Ahnung.
Die ist plausibler.
Okay, ja, also das fiel mir jetzt spontan, ich wusste gar nicht, dass diese zusammenhangslose Information, die ich neulich gelesen habe, nochmal hochbabbeln würde, wenn du hier von Schrinkungsfilmen sprichst.
Ja, aber also abschließend zu dem Film übrigens, der macht echt Spaß. Also ist so.
Genau, das wäre nicht meine Frage. Man kann ihn schon gucken, oder? Man muss sich nicht
ärgern. Ja, total. Nee, überhaupt nicht. Er ärgert überhaupt nicht. Man hat so immer so ein bisschen das Gefühl so, ah, hier hätte er hätte mich noch ein bisschen was anderes interessiert und hier hätte er sich noch entwickeln können, hier hätte er ein Horrorfilm werden können, aber insgesamt ist es einfach ein wirklich schöner Film mit schönen Details, also auch dieser, wie er geschrumpft wird, ja, das wird toll dargestellt, also die werden komplett enthaart und dann werden ihnen die ganzen Zahnfüllungen rausgenommen, weil Zahnfüllungen nicht zum Körper gehören und deswegen nicht mitschrumpfen würden. Und da wird dann auch von einem erzählt, wo sie irgendwie eine Füllung vergessen haben und dem dann der Kopf geplatzt ist. Weil
das ist sehr unschön.
Und
auch da hätte er wieder ein Horrorfilm werden können.
Ja, genau. Das ist einfach so schöne Details, gell? So, wie man dem eben so folgt, wie eben das ist so wirklich so eine Fabrik schon fast, ja, wo man eben so eine große Halle, wo ein Zahnarztstuhl neben dem anderen ist und allen wird in Vollnarkose eben alles aus dem Mund gebohrt. Und dann werden sie geschrumpft. Sehr schön, wäre es auf so eine Krankenhausliege gelegt, ja, nackt. Werden in so eine Kammer gefahren, auch schlafend eben. Dann wird da irgendwie ein Hebel umgelegt. Werden sie rausgefahren, dann ist auf diesen Krankenliegen, liegen dann eben nur noch so winzig kleine Männchen, ja, auf den großen Liegen. Herrlich. Herrliches Bild. Und dann werden sie halt in so einer Schleuse in dieses Mikropolis gefahren und werden da dann eben von Miniaturen miniaturisierten Pflegern entgegengenommen und in eben wieder in so eine Halle gebracht mit einem Zahnarztstuhl am anderen, aber halt jetzt alles in Mini. Und um halt die ganzen Füllungen wieder reinzupopeln, aber halt mini-kleine Füllungen, ne? Das ist einfach sehr lustig und sehr schön gemacht. Also man kann da sich sehr in der Welt verlieren. Also ich würde mich da gerne noch viel mehr verlieren. Also da könnte ich mir zum Beispiel jetzt mal eine Serie vorstellen, in dem Setting. Aber
das klingt eigentlich ganz gut. Da kann man auch viele, ja, viele kleine Geschichten erzählen von vielen unterschiedlichen Personen.
Du kommst in dieser Welt an, du bist endlich reich und das Erste, was du hast, Zahnschmerzen. Geil.
Ja, tatsächlich war das auch so. Das Erste, was als er aufwacht, fasst er sich erstmal so an den Mund und so, er kann nachvollziehen, was du für ein Gefühl im Mund hast.
Ja, ich habe gerade mal so die Besetzungsliste runtergescrollt. Du hattest ja jetzt Matt Damon und Christoph Waltz erwähnt und Udo Kier. Aber dann guckt man so weiter, Jason Sudeikis, und dann wird es so langsam, dass man Leute nicht mehr kennt, und dann gucke ich weiter, aber dann Kirsten Wiig und irgendwo weiter unten, jetzt habe ich sie wieder aus den Augen verloren. Laura Dern, da kommen dann wieder so Namen, wo du denkst so, was ist das für Nebenrollenbesetzung? Schon gut besetzt.
Ja, ist alles, also man hat so richtig das Gefühl, so, das ist richtig schön mit Budget. Hat man da einfach einen sehr schönen Film gemacht. Das ist einfach, der macht einfach Spaß. Der könnte noch mehr, aber er macht einfach so, wie er ist, macht der Spaß. Also sehr empfehlenswert. Hat mir großen Spaß gemacht.
Warum haben wir dann diesen Holmes-Film geguckt, frage ich mich. Also frage ich dich.
Weil ich Downsizing letzte Woche noch nicht auf dem Schirm hatte und weil er zu alt ist. Der ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt.
Ich finde, das macht nichts, wenn er gut ist.
Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir da umdenken in Zukunft. Mal gucken, was der Bob uns heute empfiehlt für nächste Woche.
Vielleicht die Hörer auch, wenn ihr, also wir versuchen immer möglichst aktuelle Filme zu besprechen. Wenn ihr sagt, besprecht lieber irgendwas, auf das ihr noch mehr Bock habt, oder ist es egal, was wir besprechen sollen, schreibt uns gerne als Kommentar auf sneakpod.de.
Ja.
So.
Der Mann macht jetzt meinen Job hier.
Ja, aber es geht noch weiter. Aber bevor wir jetzt zu einem Dokumentarfilm kommen, verbinden wir uns kurz neu und hoffen, dass der Christoph danach besser klingt.
Das wäre fantastisch, wenn das so wäre.
Oh, es tut mir leid.
Da sind wir wieder. Es klingt im Moment gut, jedenfalls in den ersten Minuten, Sekunden der Vorbesprechung. Christoph möchte jetzt über Die Berufung sprechen, ihr Kampf für Gerechtigkeit über Ruth Bader Ginsburg.
Ach, Spoiler, verdammt nochmal.
Was?
Ja, du hast mir gespoilert. Du weißt, also die Zuhörer wissen jetzt mehr, als ich am Anfang des Films wusste. Denn der Film heißt auf Englisch On the Basis of Sex. Und was mir so klar war, dass es irgendwie so eine Anwaltsgeschichte ist, wo es irgendwie um Frauenrechte ging und so. Und das handelt eben von einer jungen Anwältin oder einer jungen
Ist es eine Dokumentation oder ist es ein Film?
Ist ein Biopic, also ein Film. Und gespielt wird Ruth Bader Ginsburg von Felicity Jones, die euch wahrscheinlich mehr sagt, als sie mir gesagt hat. So Star Wars Flaggschiff von einer dieser modernen Star Wars Filme, ich weiß nicht genau welchem. Ich glaube,
ja, aber darüber hinaus wüsste ich jetzt auch gerade nicht, also wahrscheinlich tue ich ihr Unrecht, aber genau das wäre mir jetzt auch als einziges eingefallen.
Genau. Also, auf jeden Fall, Story ist die, junge Rechtsstudentin Mitte des vergangenen Jahrhunderts, die ihr Mann ist auch Student, bisschen höheres Semester, ich glaube 3. Semester und so, und sie ist so, ich glaube in Harvard. Ja, und es ist halt eine von ganz, ganz wenigen Frauen, und Frauen sind auch noch gar nicht lange zugelassen zu dem Studium und werden im Endeffekt auch noch diskriminiert in dem Studium. Also so, was wollt ihr hier, ihr seid dafür da, euren Männern den Rücken freizuhalten, so in dem Tonfall, ne? Und sie ist halt fleißig und begabt und beißt sich da durch. Ihr Mann hat dann einen ziemlich furchtbaren Krebs, mit, also ein Hodenkrebs, der zu dieser Zeit noch katastrophal schlechte Perspektiven hatte. Er überlebt es aber trotzdem. Und sie ja, wird halt Anwältin und wird aber eben, hat immer so ein bisschen das Problem, dass sie eben dass die Männer versuchen, sie klein zu halten. Und ihr Thema, also es sind dann massive Zeitsprünge in dem Film, also so 7 Jahre später, 10 Jahre später, so, also geht wirklich, die wird innerhalb von einer Viertelstunde so ungefähr 20 Jahre älter, so gefühlt, also vielleicht nicht ganz, aber fast. Und dann ist sehr schnell oder ist zunehmend ihr Thema, sie wird dann, sie kriegt, glaube ich, keine Anwalts, also sie wird nicht angestellt, sie findet keine Anstellung als Anwalt, eben auch aus dem Grund, dass sie eine Frau ist, und wird dann Professorin, also sie ist dann praktisch das Abstellgleis Professorin, und ihr Thema ist Ungleichbehandlung aus Geschlechtergründen, also Gendergründen, und das ist so dann ihre Lebensaufgabe, das zu bekämpfen, weil eben im amerikanischen Rechtssystem gibt es wohl eine Unzahl, also irgendwie so 100 so und so viele Fälle, wo per Gesetz Dinge bestimmten Geschlechtern zugeordnet sind und also in der Regel halt Frauen irgendwas nicht dürfen oder nicht können oder ja, so weiter. Also dürfen zum Beispiel kein Kampfpilot werden und kein, weiß der Teufel, bestimmte Entscheidungen nicht treffen, die ihr Ehemann treffen muss. Was. Und sie finden dann eine, ein Fall, wo ein Mann aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wurde.
Mhm.
Nämlich, der hat seine Mutter gepflegt und wollte das dann irgendwie steuerlich, keine Ahnung, als sich als Pflegeperson irgendwie steuerlich begünstigt werden oder so. Und das ging nicht, weil im Gesetz nur davon ausgegangen wird, dass Frauen eben ihre Eltern pflegen und nicht Männer. Und
krass.
Das, genau, genau, krass. Und diesen Fall versucht sie eben wieder aufzurollen und ihn eben, ihm zu seinem Recht zu verhelfen, aber damit eben einen Präzedenzfall zu schaffen zum Thema Ungleichbehandlung und das dann eben zu übertragen auf die ganzen anderen Fälle, wo sie eben, ja, wo eben Frauen das Thema sind. Und sie hat halt keine Anwaltserfahrung und deswegen fällt ihr das auch schwer, so das dann ordentlich zu verhandeln, weil sie halt eigentlich eher Wissenschaftlerin ist, die gerne so alles im Blick hat, aber mit alles im Blick kommt man halt eventuell bei Richter nicht durch, gell? Und ihr Mann steht ja dann da zur Seite und dann noch so ein paar andere und ihr Mann ist halt so ein aalglatter so ein Wirtschaftsanwalt. Und irgendwann so in der Mitte des Films kriegt sie so eine Erweckungsszene, oder vielleicht war es auch kurz vor dieser Erweckungsszene, wo sie irgendwie merkt, dass ihre Tochter, die die nächste Generation ist, dass die ultra tough ist und so und dass sie halt gar nicht so tough ist, dass sie im Endeffekt immer für Frauenrechten versucht oder denkt, sich einzusetzen, aber in Wirklichkeit lebt sie es nicht richtig, also irgendwie so, ja. Und irgendwo in diesem Umfeld nennt sie dann, wird sie nach ihrem Namen gefragt und irgendwie, sie sei ja Ruth Ginsburg und da sagt sie, Ruth Bader Ginsburg, nennt eben ihren gesamten Namen mit eben, mit Mädchennamen. Und erst an diesem Moment war mir klar so, ach, Ruth Bader Ginsburg, ah.
Das war mir vorher, eine Aktualitätsfalle, bin ich hier reingetappt.
Ja, genau. Ruth Ginsburg war mir überhaupt nicht, ja, ich habe das einfach nicht verknüpft. Ich dachte so, das ist halt ein fiktiver Film, gell. Und erst da hab ich so, ah, Moment mal, der Name ist mir doch in den letzten Wochen irgendwie schon öfter begegnet. Ja. Und dann habe selbst ich kapiert, dass es ein Biopic ist, was ich da schaue. Das war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Gut, und dann habe ich natürlich einiges auch in dem Kontext stärker gesehen, was ich vorher nicht so ganz verstanden hatte. Also zum Beispiel diese Krebserkrankung von ihrem Mann habe ich überhaupt nicht verstanden, was die von der, also klar war das dramatisch und so, aber ich habe nicht verstanden, was das mit der mit dem Inhalt des Films zu tun haben soll, weil es, ja, er überlebt es dann halt. So Zeitsprung, er hat es überlebt. Und ich dachte, hä? Was sollte das denn jetzt? Warum habt ihr das denn, diesen Krebs-Dings, diese Krebsdiagnose eingeführt, wenn ihr jetzt nichts daraus macht? Und das, die Sache war halt die, ja, der hat es halt gehabt, ihr Ehemann hat es halt gehabt, gell? Ja, deswegen ist das halt in diesen Film eingeflossen. Aber der Film funktioniert aber eben schon auch als einfach als so Anwaltsgeschichte. Also braucht jetzt diese Verknüpfung mit der Realität gar nicht unbedingt. Also macht manches klarer und deutlicher, aber insgesamt war das eine sehr, sehr, sehr flüssig erzählte Geschichte zum Thema, Ungleichbehandlung von Männern und Frauen vor Gericht ausfechten.
Aber ihre Aufnahme und ihr Wirken am obersten Gericht und so, das wird dann nicht mehr
besprochen? Nee, das ist besprochen. Genau, das ist da nicht Thema. Nee,
okay,
das,
also es ist wirklich so
um die Anfänge.
Quasi die frühe Zeit, die Anfänge, ja.
Ja gut, obwohl es, glaube ich, auch 20 Jahre überspannt oder so, ja. Also, aber eben ihre Zeit, als wie der Kampf für die Gleichberechtigung losging und nicht, wie sie dann dafür belohnt wird im Endeffekt, sondern
Okay.
Ja. Also doch, ist wirklich empfehlenswert. Also ist halt so, wenn man auf so Gerichtsanwaltsgeschichten steht, gell, dann eben noch ein bisschen mit Gleichberechtigungsthema. Also es war doch, ist gut.
Gut. Also kann man durchaus empfehlen und gerade jetzt in der jetzigen Situation sicherlich interessant.
Ja, total, total. Weil viele, also mir ging es ja auch so, Ruth Bader Ginsburg, ich wusste halt, dass die irgendwie eine Ikone ist, ich wusste nicht mal genau für was, sondern irgendwie, ja, scheint irgendwie für Feminismus, aber so richtig war mir das nicht bewusst, was da der Hintergrund ist. Und jetzt habe ich was gelernt, also und noch einen schönen Film geschaut. Also doch, kann man gerade in der heutigen Zeit empfehlen.
Sehr schön. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon wieder, das Problem ist bei diesem, der Drink, der ist halt leer und da muss ich nachschütten, aber ich habe nur noch den Bourbon hier stehen und vielleicht ein bisschen Zuckersirup. Ich habe nicht mal bitter, dass ich einen Old Fashioned machen könnte. Jetzt trinke ich halt Bourbon. Aber ich habe ja keine Themen mehr heute. Ich muss nur noch von einem Thema zum nächsten moderieren und versuchen, nicht aufzufallen. Der Bob hat aufgeschrieben, dass er darüber sprechen will, wie er von To-Do auf To-Do-Ist umgestiegen ist.
Nee, andersrum.
Auf To-Do, von To-Do-Ist.
Ja, habe ich falsch rumgetippt? Nein.
Nee, du hast richtig. Ich habe, also wenn hier einer nicht mehr richtig lesen kann, dann bin ich das.
Okay. Eben sagt der Steffen, dass er nicht mehr negativ, jetzt nur noch aufpassen muss, dass er nicht negativ auffällt. Und schon ist es geschehen.
Bam. So, das ist
rein ins Fettnäpfchen. Ich habe wohl in Folge 402 mal darüber gesprochen, dass ich eine neue To-Do-App gesucht habe. Und das ist dann To-Do-ist geworden irgendwann. Ich glaube, wir haben uns damals auch darüber unterhalten, Stefan, dass du, glaube ich, irgendwie
Omnifocus.
Omnifocus, richtig. Mir fehlte gerade das Wort. Benutzer bist. Ist das noch so? Bist du das noch?
Teilweise. Okay. Also ich habe es noch installiert und da stehen auch noch Sachen drin, aber dieses ganze, nee, eigentlich nutze ich es nicht mehr richtig.
Was stehen denn da für Sachen drin? Ich verstehe, erklärt mich mal auf, für was braucht man denn
was überhaupt eine To-Do-Liste? Schreibst du in deine To-Do-Liste, Bob?
Alles. Also grundsätzlich, es gibt ja diese
Zähne putzen?
Nein. Es gibt ja diese Idee von David Allen, glaube ich, heißt er. Der hat da ganze Bücherreihe draus gemacht und ist da, glaube ich, relativ vermögend mit geworden mit diesem
Getting Things
Done. Ja, so ähnlich. Der Heimscheißerkönig. Der Getting Things Done ist so ein Konzept, wie man sein Leben organisiert, da ist gleich eine halbe Religion drum gebaut worden. Kannst du viele Bücher kaufen. Ist auch egal, jedenfalls die Idee, wenn so die täglichen To-Dos, die du so hast, alle Dinge, die du, alle Bälle, die du in der Luft halten musst in deinem Leben, wenn dir das irgendwie über den Kopf wächst oder generell du da mehr Struktur reinbringen willst, das muss dir dazu nicht zwingend über den Kopf wachsen, dann gibt es eben dieses, das ist wieder so eine Art Denkmuster, wie so eine Art Konzept, wie man sich selbst organisiert. Und dazu gehört halt To-Do-Listen und da gibt es dann so ein gewisses System. Das, der Kern davon ist, dass du alles in so Mini-Projekte runterbrichst und die Dinge, die du schreibst halt nicht auf Steuererklärung machen, weil das ist so ein riesiger Brocken, so Steuererklärung machen, fuck, wie soll ich das, wo soll ich da überhaupt anfangen? Sondern du machst ein Projekt Steuererklärung machen und schreibst da kleine To-Dos rein, die sich auch wirklich abarbeiten lassen. Sowas wie diesen Lohnsteuerzettel, den man immer im Januar, Februar irgendwann von seinem Arbeitgeber kriegt, finden, Step 1. dann irgendwie die ganzen Dinge.
Der ist
Dinge,
wahrscheinlich
die,
noch in meinem Arbeitsrucksack, wo auch alle Monatssteuer-Dings drin sind,
richtig,
drin
so,
rumfliegen.
Genau. Mhm. Und dann brichst du das so runter. Du schreibst halt nicht auf Auto reparieren, sondern du schreibst halt auf, weiß ich nicht, Termin in Werkstatt machen. So, und dann, das ist was so actionable, also dieses Wort liest man dann immer wieder, actionable, du musst wenn du das liest, dann musst du dich immer fragen können, kann ich das jetzt gerade erledigen, weil ich jetzt in einem Kontext bin, wie zum Beispiel, ich sitze im Auto, ich fahre, ich habe eine Freisprecheinrichtung, ich könnte da jetzt anrufen und den Termin für meinen Friseurtermin machen. Ich kann aber nicht Haare schneiden, als Aufgabe kann ich nicht sofort lösen, weil ich kann mir nicht selber sofort die Haare schneiden, also manche Leute können das, aber so, und das heißt, du versuchst dir so kleine Projekte zu machen und versuchst dir das so zu organisieren und dir alle To-Dos, die du so hast, aufzuschreiben und die Apps, was die dann halt noch können gegenüber einem Zettel ist, dass du das immer mit so Fälligkeitsdaten und so Erinnerungen belegen kannst und kannst Sachen, die du nicht geschafft hast, auf den nächsten Tag schieben oder auf die nächste Woche oder Sachen, wo du merkst, ich hätte das eigentlich vielleicht diese Woche machen wollen, aber äußere Umstände verhindern, dass ich das heute machen kann, ich schieb das mal, wahrscheinlich kann ich das nächsten Dienstag erledigen. Und du kannst ja dann so Buckets machen, Sachen, die ich machen kann, wenn ich vorm Computer sitze, Sachen, die ich machen kann, wenn ich in der Arbeit bin, Sachen, die ich nur machen kann, wenn ich im Garten bin und oder Sachen, die ich machen kann, wenn ich gerade, weiß ich nicht, im Auto fahre und Zeit zum Telefonieren habe. Und dann kannst du immer so in diese Buckets reingucken und idealerweise, wenn du das gut pflegst, dann findest du da immer Dinge, die man umsetzen kann, weil die kleinteilig genug sind, dass man sie umsetzen kann und dass du in irgendeinem Projekt einen Schritt weiterkommst. Und das kann halt alles Mögliche sein, ja. Also im Moment habe ich da auf der Liste stehen, dass ich ein kaputtes Teil von meinem Subwoofer an den Support schicken muss. Und der erste Step war rauskriegen, wo ich das hinschicken muss. Den habe ich abgearbeitet, ich habe die Adresse. Jetzt müsste ich dieses Teil ausbauen, das ist der nächste Step. Und der letzte Step wäre dann, das da hinschicken, damit es repariert wird und wieder zurückkommt. Und ja, ist relativ schnell gemacht, wenn du eine gute App hast. Da drei Zeilen, das muss ja jeder dieser Einzelschnupsis ist im Grunde eine Zeile. Das sind so fünf, sechs, wenn es hochkommt. Und dann steht da irgendwas, was der nächste Schritt wäre, den du jetzt erledigen musst. Und dann machst du einen Haken dran. Und Haken dran machen fühlt sich enorm gut an, weil Haken dran ist prima. Ja, das gibt Motivation. Und so kannst du mit diesen Apps halt beliebig viele Mini-Projekte mit ihren To-Dos jonglieren und im Überblick behalten. Und mein Anspruch damals an Todoist war, dass es sowohl auf Windows laufen muss, dass es auf Mac laufen muss, dass es auf dem iPhone laufen muss, auf dem iPad am besten auch laufen muss. Also egal, wo ich in irgendeiner Form mit einem Computer in Kontakt komme, muss ich jederzeit mit Sync im Hintergrund die Möglichkeit haben, auf meine To-Dos zuzugreifen, neue zu erfassen und welche abzuhaken. Sodass ich da irgendwie über so Projektzugriff sagen kann, das hier sind Arbeits-To-Dos und das sind private To-Dos, aber das muss da alles immer in derselben Oberfläche, immer in demselben Kontext, immer in demselben Schema, muss ich in der Lage sein, das zu organisieren. Habe ich eine ganze Zeit lang Todoist benutzt, war auch einigermaßen happy damit. Nachteil, es ist eine Abo-Software, du musst da regelmäßig bezahlen, was ich an sich erstmal nicht schlimm finde, aber ja, irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr dafür zu bezahlen oder das Abo ist irgendwie ausgelaufen. Und dann habe ich es erstmal nicht verlängert, was dann dazu führt, dass du es trotzdem weiter benutzen kannst, aber es macht dann keine Notifications mehr, was ein ziemlich fieser Haken ist sozusagen an der freien Version. Du kannst da beliebig viele Sachen oder fast beliebig viele Sachen eintragen und alles machen und tun, aber es klingelt halt nicht mehr. Und wenn diese Fälligkeitsdaten nicht mehr klingeln und sozusagen sagen, heute ist das übrigens dran, dann passieren so Sachen wie dann unsere Hörer, zum Beispiel der Karel hat, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube, es war der Karel, mir eine Mail geschrieben oder uns eine Mail geschrieben, dass die Zertifikate beim Sneakpot-Server abgelaufen sind. Ja, war halt blöd, mein To-Do hat halt nicht geklingelt, dass ich das mal erneuern muss. Kann ja mal passieren.
Okay.
Ja, also habe ich jetzt in letzter Zeit irgendwie mit mir gerungen, werde ich wieder Abonnent
oder finde ich vielleicht eine andere Software? Einen ähnlichen Fall hatte ich jetzt mit Evernote. Das hat mich auch genervt, weil die haben auch dann umgestellt. Ich war eine Zeit lang Evernote Premium-Kunde. Evernote ist so eine Notizen-App, wo du einfach Snippets von Informationen, die du nicht verlieren willst, Dinge, die du im Internet findest, wo du weißt, das brauche ich nochmal irgendwann, aber nicht jetzt, sondern später und keine Ahnung, wo soll ich das hin tun? Und dann ist Evernote mit diesem fantastischen Elefanten-Gedächtnis-Icon, mit diesem so ein grüner Elefant, kannst du dann diese Snippets reinschmeißen und das hat eine Volltextsuche und du so, das Versprechen ist, schmeiß es da rein, dann weißt du im Zweifel immer, wo du suchen musst. Du kannst alles und jeden Scheiß in Evernote snippeten und dann hast du dein persönliches Archiv von Dingen, die du aufheben möchtest. Habe ich jahrelang verwendet, habe ich hunderte von Notizen drin, aber dieses Evernote Premium hat für mich nie so richtig den Mehrwert gebracht, den es kostet. Und da bin ich jetzt kürzlich auf Joplin umgestiegen. Das ist eine Open-Source-Software, wo man das Backend, den Server selber hostet und dann hat man halt auch nicht dieses Ding von, ich speichere meine Daten in der Cloud bei irgendwem, sondern jetzt habe ich das auf dem eigenen Server und eigentlich habe ich sowas gesucht, aber das scheint es in dieser To-Do-Welt mit Notifications und so nicht zu geben. Und jetzt bin ich bei der To-Do-App von Microsoft gelandet. Die ist interessanterweise sowohl für Mac, weil ist ja Microsoft mittlerweile relativ offen, war ja früher nicht so, ist mittlerweile, sehen Sie das wohl nicht mehr so tragisch. Gibt es sowohl für Mac, gibt es auch für iOS und natürlich für Windows. Und damit habe ich jetzt so rumgespielt, seitdem klingeln meine To-Dos wieder, was ein fantastisches Erlebnis ist. Ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich einfach die iOS Reminders App nehme, aber die hat halt das Problem, dass es sie auf Windows nicht gibt und damit meine ganzen Arbeits-To-Dos rausfallen würden, was keine Option ist, weil die müssen da schon mit rein, damit das alles konsistent bleibt. Und im Moment bin ich happy, mal sehen wie lange. Also deshalb hat mich jetzt auch interessiert, ob Stefan noch bei OmniFocus ist. Wie machst du das, Christoph? Mit Zetteln oder hast du das alles im Kopf?
Im Kopf habe ich ganz wenig. Ich habe genau dafür geheiratet, dass meine Frau mir einfach sagt, was ich zu tun habe. Nein, natürlich nicht. Ein Funken Wahrheit ist da natürlich dran, das ist keine Frage. Ja. Ich habe auf Arbeit habe ich so ein Kalender, so dieses, ich weiß nicht, wie die sie nennen, diese querformatigen, wo immer eine Woche auf einer Seite ist. Wie heißen die? Weiß nicht. So, wisst ihr, was ich meine?
Tischkalender.
Ja, sowas, genau. Und da stehen in erster Linie mal meine Ortstermine drin für
ach so, wenn du irgendwo hinfahren musst.
Ja.
Aber Termin dann, und To-Do not the same, ne? Also.
Ja, so ein bisschen schon, ne?
Nee. Aber jetzt geh weiter.
Du hast doch auch eben gerade von deinen Arbeitsterminen gesprochen, oder?
Ja, nein, ja, Termine gehören in den Kalender. To-Dos haben möglicherweise Erinnerungszeitpunkte und Fälligkeitszeitpunkte, aber sie sind keine Termine. Sie müssen bis irgendein Datum erledigt sein, aber nicht zu einer bestimmten Uhrzeit.
Ja, das mag sein. Das ist
ein bisschen was anderes.
Nee, aber es steht bei mir im Kalender schon auch drin, ja. Also bei mir steht bei mir im Kalender zum Beispiel, wenn mir irgendjemand sagt, ja, das müssen wir verschieben, rufen Sie mich mal bis Mitte August wieder an dazu, zu dem Thema. Dann schlage ich den Kalender auf bei irgendwo Mitte August, nehme irgendeinen beliebigen Tag und schreibe da rein, den und den anrufen. Das ist relativ willkürlich. Dann habe ich, und da sind wir jetzt schon eher im To-Do, habe ich eine ziemlich elaborierte Ablage, die mir im Endeffekt vorgibt, was dringend zu tun ist oder noch dringender zu tun ist oder ultra dringend zu tun ist. Aber das ist ja im Arbeitskontext, ja. Also deswegen, da brauche ich eigentlich nicht eine elektronische To-Do-Liste. Und da sagt mir im Endeffekt mein Fach, an dem Quengeln steht. Das sind die Projekte, wo die Kunden schon quengeln.
Sehr schöne Beschreibung. Gut, wenn keine Kunden vorbeikommen.
Das steht da wirklich physisch drauf, ja, mit so einem Brother P-Touch ausgedruckten Schild dran geklebt, so.
Exakt, ja, genau. Da stehen, also meine Fächer heißen eben, also die, wo irgendwas getan werden muss, also die heißen zum Beispiel warten oder analysieren. Das ist da das, was im Labor ist, wo ich gerade nichts tun muss. Oder schreiben. Das ist so das, was mal geschrieben werden könnte, wenn ich Zeit dafür habe, also was nie geschrieben wird im Endeffekt. Dann eilen, das ist das, was eigentlich so geschrieben wird. Und dann eben quengeln, das ist das, was unbedingt sofort geschrieben werden muss. Und eben noch so, noch ein paar andere, ja, also die Ortstermine gibt es auch noch in verschiedenen Prioritäten, wie dringend die sind oder wann die kommen. Also es, und das funktioniert so ganz gut, dass ich eben, dass das mich unter Kontrolle hält, wann was abgearbeitet wird, weil das wandert dann eben eventuell in höher priorisierte Fächer, wenn eben zum Beispiel der Kunde anruft und Druck macht. Und was die, meine privaten To-Dos angeht, ich weiß nicht, da vielleicht habe ich, vielleicht möchte ich die gar nicht so stark der so einer Arbeitsstruktur angleichen. Eben, dass es sich mehr für, nach Freizeit anfühlt. Ich meine, klar hat man da To-Dos, ja, also klar, zum Beispiel hier Hühnerstallbau oder sowas, ja. Oder jetzt müssen irgendwelche Pflanzen gesetzt werden oder nicht gesetzt werden oder Marmelade muss noch gekocht werden und ich darf natürlich nicht den Saft vergessen, der noch im Kühlschrank lagert, aus dem noch Marmelade gemacht werden muss. Oder ja, oder wie du gesagt hast, Steuererklärung. Und Steuererklärung ist wirklich sowas, da sagt mir einfach meine Frau, du, Steuererklärung muss gemacht werden, du setzt dich diese Woche hin und machst die. Und dann mache ich die nicht und dann sagt sie mir am Freitag, du hast dich diese Woche noch nicht hingesetzt, du setzt dich jetzt hin und machst die.
Und dann, ja. Habe ich euch davon mal von meinem großen Luxus erzählt mit der Steuererklärung? Meine Frau, ja,
deine Frau
zwängelt immer nur so, bringst du das Papier, wo dein Zettel, wo darauf steht, wie viel Geld du verdient hast, jetzt sofort und dann ist 6 Stunden später oder 3 Stunden später die Steuererklärung fertig.
Das ja, meine Frau macht die auch hauptsächlich alleine und sagt dann nur, jetzt guckst du dir nochmal an, du willst doch da immer noch irgendwas optimieren und dann optimiere ich noch ein bisschen rum und dann dauert aber auch nicht mehr. Ich mache auch nur dieses Proforma-Mist. Und alles
ich will einmal reingeguckt haben, was ich da unterschreibe. Ja, ja, mach halt.
Und alles andere ist so, finde ich eigentlich schön, dass sich das so stärker nach ich kann, aber ich muss nicht anfühlt. Obwohl vieles davon ich ja schon auch machen will, ja. Aber wo ich schon so das Gefühl habe, so, das sind so wenig Sachen, dass ich die eigentlich lieber nicht in so eine Form einer To-Do-Liste pressen möchte, weil sie sich dann mehr nach Zwang anfühlen. Und manche Sachen, also zum Beispiel morgen muss ich eben mit meiner Tochter zum Arzt, ja, dann das schreibe ich mir dann halt in meinen Kalender, gell? Das, weil ich das halt machen muss, klar, ist ja logisch.
Das
oder
ist
ja
auch ein Termin, das gehört da.
Genau, ist ja auch ein Termin, genau. Aber so dieses, ja, bestelle ich jetzt noch ein paar Schienen oder bestelle ich sie nicht? Ja, mal gucken. Wenn ich dran denke, dann erinnert mich der Lucius auch dran. Hast du noch neue Schienen bestellt? Ich so, ja, okay, mache ich heute Abend, ja. Und dann, also irgendwie, keine Ahnung, so die, ich glaube, ich möchte nicht diese starre Form, die ja Ordnung gibt und auch Führung gibt natürlich, möchte ich, glaube ich, so halb bewusst gerade nicht, weil sich dann die Freizeit irgendwie mehr nach Professionalisierung anfühlt. Es ist natürlich ein Vorurteil, klar, aber und dann ist natürlich die andere Sache, dass es halt auch noch Zeit kostet, also
das versuche ich gerade halt dadurch zu erschlagen, dass es auf dem Handy zum Beispiel auch ist.
Also
neulich zum Beispiel
aber ich kann halt keinen Haken Programm dran machen, also das stimmt schon, das mit dem Haken, das Argument verstehe ich komplett, also
was gestern das gibt mir ja nix, an irgendwas einen Haken machen, ist mir so rattenegal.
Ah, ich muss übrigens noch einen Haken an die Berufung machen. Den habe ich nämlich besprochen. Und an den Ola Home. Das mache ich nämlich wirklich immer.
Das ist
also ich bin gestern an meinem Motorrad vorbeigeradelt und habe gesehen, dass oben in der Hülle.
Mein Motorrad geht's immer noch?
Ja, natürlich.
Immer noch dieses rote, wie heißt die Marke? Ducati.
Meine rote Ducati gibt's immer noch, ja. Und da ist so eine Haube drüber.
Die ist doch bald ein Oldtimer, oder?
Nee, die ist 22 Jahre alt, noch nicht.
Ist schon ganz schön alt. Dafür sieht sie ja ganz schön schnittig aus.
Die ist ja auch.
Also, was ist denn da
letzte Mal mit der ernsthaft gefahren? Das ist doch auch schon 100 Jahre
her. Das ist eine Weile her.
In die Sneak,
nee, das
oder?
Stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Die letzte Fahrt war zu einem alten Arbeitgeber. Egal. Darauf will ich nicht hinaus. Ich bin da vorbeigefahren und habe gesehen, dass diese Hülle, die oben drüber ist, offensichtlich jetzt über den Sommer mit der UV-Strahlung ein bisschen gelitten hat und dass da ein Riss drin ist. Und das heißt, ich werde demnächst diese Hülle austauschen müssen. Und das sind
Sagst
so
To-Dos. Hast du Angst, das zu vergessen, oder was?
ja, ich habe Angst, es zu vergessen, weil ich fahre da jetzt vorbei und ich werde das nächste Mal werde ich irgendwann in 1,5 Wochen zufällig genau vorbeifahren und darauf gucken und genau diesen Riss wieder sehen. Und dann werde ich mir wieder denken, ah fuck, du wolltest noch diese verdammte Hülle besorgen. Und das befreit mich dann in dem Augenblick, wenn solange ich noch dran denke, das nächste Mal, wenn ich dann vom Fahrrad runtersteige, mein Handy zu nehmen und Haube kontrollieren und Haube besorgen, schnell in diese App zu tippen, dann ist das da drin. Dann ist es aus dem Hirn raus, dann belastet mich das erstmal nicht mehr. Und wenn ich das nächste Mal am Rechner sitze und wieder diese To-Do-Listen, das gehört zu diesem Getting Things Done-Schema-Quatsch dazu, dass du regelmäßig mal so ein Review machst, was es gibt so eine Inbox, da schreibst du all diesen Scheiß erstmal auf dem Handy oder sonst wo schnell rein, was aus deinem Hirn raus muss, damit es dich nicht mehr belastet. Und dann fängst du an, das irgendwann mal so, jetzt sortiere ich das mal ein, das gehört in das Projekt und der nächste Step ist eigentlich erstmal noch ein anderer. Und dann machst du das so ein bisschen schöner, sag ich mal, so eine Art Review-Prozess. Und dann fängst du an, die Sachen abzuarbeiten. Und allein die Tatsache, raus aus dem Hirn, rein in die Liste, das befreit. Dann ist das weg, dann weiß ich, ich werde das nicht vergessen, es ist jetzt da drin.
Das kann ich nachvollziehen, aber ich terminiere es da schon stärker. Also ich würde jetzt, wenn ich da an diesem Motorrad vorbeifahre, würde ich anhalten, würde mein Handy nehmen, würde meine Wecker-App nehmen, ganz banal, die dafür eigentlich auch nicht gedacht ist, aber egal, und würde überlegen so, okay, wann habe ich Zeit, jetzt bei Amazon so einen neuen Dings zu bestellen? Dann denke ich mir, heute Vormittag, ja, wenn ich so am Schreibtisch sitze, ja, so gegen 11. Ja, und dann würde ich mir einfach einen Weckernotiz machen, dass um 11 Uhr der Wecker angeht und mir einfach nur ein Wort sagt, Ducati. Und dann würde ich damit geweckt werden im Endeffekt um 11. Vielleicht, oder eben vielleicht auch in 2 Tagen erst um 11. Keine Ahnung, wenn ich eben entscheide, wann ich Zeit habe. Oder vielleicht auch am Abend, ja, auf abends ein Wecker. Und dann würde ich das machen.
Ja, und dann klingelt der genau in dem Augenblick, wo du gerade irgendwie ein schreiendes Kind auf dem Arm hast und dann hast du nur die Option 9 Minuten Snooze oder Stop. Und dann,
ja, genau.
Ja. Und schon ist die Sache, fällt die Sache, also das wäre mir zu krude so von der Technologie
her. Das ist total krude und ist auch mal wieder ist bei mir oft Beispiele, dass ich Techniken nicht dafür benutze, wofür sie eigentlich gedacht waren.
Wollte ich jetzt nicht sagen, schön, dass du es selber machst.
Aber ja, wenn es für dich doch funktioniert, warum nicht?
Ist mir bewusst, aber funktioniert für mich und für die, ja, eben okay, für die paar Sachen, die ich machen muss, gell? Also,
gut, dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema, nämlich zu den Sachen, die du machen musst. Jetzt übernehme ich einfach mal dem Herrn Giesbert seinen Job, damit er nicht wieder in irgendein, oh, das schönes neues Mikro, sehr schön. Du musst Hühnerställe bauen. Berichte uns doch mal vom Fortschritt.
Wir haben ja vor Monaten schon mal drüber gesprochen, irgendwie, du hast eine Grube gegraben und die gemauert oder so ähnlich.
Mhm.
Das war der Start. Mehr wissen wir nicht.
Da hast du irgendwann gesagt, ich habe das angestrichen, weil da hast du jetzt die Mauersteine rot gemacht oder was? Was
ist da Nein.
Los? Uns fehlt da was, da ist ein Loch in der Mitte.
Also, ich hatte eine Grube ausgehoben, 1,5 mal 1,5 mal 0,7 Meter. Oder 0,6 etwa, 0,65. Und da habe ich unten ein sehr engmaschiges Gitter reingelegt dann auf die Seite, an den Rändern eine Mauer hochgemauert und die mit Beton ausgegossen und mit Kies umgeben. Ja, als Fundament. So. Und da obendrauf haben mein Schwibschwager und ich wann war denn das? Das war so im Frühsommer. Haben wir ein Holzgestell drüber konstruiert. Drüber gezimmermannt. Haben uns da tagelang Gedanken gemacht, wie wir das wollen, wie wir das machen wollen und wie wir das genau machen und welche Bretter wir da brauchen und hatten da so Spanplatten, aus denen wollten wir das machen, was eine total bescheuerte Idee war. Meine Frau hat jeden Tag wieder gesagt, so, wann wollt ihr denn mal langsam anfangen zu sägen und das zu bauen? Ja, die hat so gedacht, wir stellen das in einem Tag hin. Und wir haben da eben echt eine Wissenschaft draus gemacht und haben da eine Woche lang haben wir da rumgedoktert.
Das könnte mir nicht passieren.
Und haben alles Mögliche diskutiert und war wirklich lustig und haben dann auch noch völlig umgeplant, haben dann eben gelesen, dass diese Hühner dass die eben viel mehr frische Luft brauchen, als wir das gedacht hatten, aber keine Zugluft und haben dann deswegen ein Ventilationssystem mit eingebaut. Und zwar sitzen jetzt die Hühner sitzen unter einer halb abgehängte Decke, sagt man. Also praktisch über ihrer Stange ist ein Brett, ja. Und über dem Brett kann Luft einströmen, sodass, ich weiß nicht, ich kann es schwer verdeutlichen, sodass praktisch die Luft vor ihrem Gesicht versteht man, was ich meine? Nee.
Nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber red doch erstmal zu Ende.
Ist total schwer zu erklären. Also, genau, es ist so, der Hühnerstall ist oben, hat oben an der einen Seite ein Lufteinlass und auf der anderen ein Luftauslass. Das ist praktisch so ein Schlitz, der ungefähr 15 Zentimeter groß ist. Und damit da keine Zugluft auf der Stange entsteht, ist praktisch über der Stange eine abgehängte Decke. So die Hälfte des Stalls ist abgehängt, sodass da den Hühnern nicht direkt die Luft um die Ohren pfeift. Ja? Sowas, gell? Und dann Thema.
Abgehängt mit was?
Mit einem Brett. Also es ist einfach ein Brett nochmal.
Ah, so, ja, okay. Also die Luft muss dann um das Brett herum.
Genau. Die Idee ist, dass die Luft da reinströmt und dann weil sie ja schwerer ist natürlich, als die Luft drin.
Luft ist schwerer als Hühner, ja, das ist richtig.
als durch Hühner erwärmte Luft. Dass die dann praktisch in den Stall hineinfällt. Und da, wo die Hühner sind, ist ja die Luft wahrscheinlich am wärmsten, weil die wärmen ja die Luft, dass da praktisch eine Zirkulation entsteht, wieder hinauf und dann an der schrägen abgehängten Decke irgendwie Richtung Auslass. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe das irgendwo.
Das ist wirklich sehr elaboriert, was ihr euch da Gedanken gemacht habt. Ich bin beeindruckt.
Das ist echt krass.
Ja, mal gucken, ob das so funktioniert. Und ja, solche Gedanken haben wir uns
bei ihm. Wie planst du das zu überprüfen? Wärmebildkamera oder so irgendwie?
Ich habe keine Ahnung. Das werde ich noch überlegen.
Wie die Hühner nicht krank werden, dann war es nicht so verkehrt. Das reicht doch, oder? Ja.
Ist die Frage, ob das reicht. Ich werde mich natürlich selbst auf die Stange setzen und gucken, wie der Wind pfeift.
Das findet ihr auch Instagram unter dem Account Sneakpot.
Der strömt ja an dir ganz anders entlang als an so einem Huhn. Also das ist ja sehr unwissenschaftlich.
Ja, dann werde ich die Luft natürlich einfärben und gucken, wie sie strömt und so. Klar, muss man ja machen.
Ja, schon besser. Eine Rauchgranate unter den Hühnern zünden und gucken, was passiert.
Ja, das werde ich tun, genau. Und ja, dann ging es um das Thema seitlich so einen Brutkasten dran gemacht. Dann wie groß macht man die Löcher, dass die Vögel dann auch reingehen oder uns da drin dann aber auch gemütlich finden und ja.
Sollen die brüten?
Ja, die sollen ihre Eier legen, ja. Achso. Ihre Eier in einem Nest ablegen.
Achso, ihr habt eh keinen Hahn, da wird ja nichts mit
Nahrung. Nee, genau. Dass man von außen eine Klappe aufmacht und die Eier rausnimmt. Insofern sollen die schon, das irgendwo gezielt hinlegen. Nee, Brüten wird nur funktionieren, wenn wir ihnen, was ich auch gelesen habe, was gemacht wird, Eier, also Bio-Eier aus dem Supermarkt, die befruchtet sind, unterschiebt und sie die ausbrüten lässt. Das kann man machen, theoretisch.
Gibt's sowas?
Ja, klar. Ganz viele Bio-Eier sind befruchtet.
Also, echt?
Ja, ja.
Okay, wusste ich nicht.
Hm?
Stimmt, und die kann man auch relativ lange dann noch wieder reinlegen, gell?
Ja, genau. Hat's
neulich gehört.
Es geht. Also ich habe gehört von Leuten, die das gemacht haben, die bei denen das funktioniert hat.
Du könntest ja, also dein erstes Huhn einfach selber im Supermarkt kaufen und dann setzt dich drauf und brütest es aus.
Theoretisch ja.
Kannst du mit auf die Arbeit nehmen, sitzt im Auto, legst das Ei in einen Schritt und hältst es schön warm. Das gefällt mir sehr gut.
So wie bei The Orwell. Die haben doch auch das Ei ausgebrütet.
Oh ja, stimmt.
Is there an egg? Ist immer sehr schön, wenn es um Sexgeschichten ist. Is there an egg? No. No Borges.
Oh, herrlich.
That I'm not interested.
Das vielleicht mal wieder schauen, ist so gut. Ja, und genau, über sowas haben wir uns da Gedanken gemacht und haben dann auch, ja, es hat sich dann lustigerweise in der Woche ergeben, dass bei meinem Schwiegervater irgendwie größere Mengen von USB-Platten abgefallen sind und wir dann die genommen haben, wodurch dann unsere Zuschnitte, wie groß unsere Platten sind, sich halt nochmal komplett verändert hat und auch unser Gestell, was wir ja schon gemacht hatten, sich auch wieder verändert hat. Es hat alles nochmal völlig über den Haufen geworfen und wir haben wieder weiter überlegt. Aber dieses USB ist halt viel besser und hält viel besser. Wir haben an diesem Eierablegekasten, das ist ein alter Kasten aus dem Campingmobil meines Schwiegervaters, der auch echt seltsam ist, weil der hat halt in irgendeine Nische von von seinem Ford Transit gepasst und ist deswegen überhaupt nicht rechtwinklig, sondern so ganz leicht trapezförmig, was total seltsam ist. Und da ist eine Platte ist aus, was habe ich vorhin gesagt? So, hier diese Spanplatte, ja? Und da hat es einmal dran geregnet und das Ding, das vermodert dir halt instant. Also, das ist echt, wo ich mir dachte so, und wir wollten den ganzen Stall aus Spanplatten machen, was für eine Scheißidee.
Spanplatte halt ist nicht. Außen gar nicht so cool, gell? Also da musst du richtig viel.
Ja, gut, du musst viel Lack drauf.
Genau, Lack oder die offenen Kanten mit Epoxid oder irgend so ein Kram zuschmieren und dann geht's, aber möchte man ja vielleicht auch nicht.
Nee, das hat gar nicht, habe ich dann auch ersetzt. Also haben wir rausgeschraubt und neues Brett reingesetzt, weil das einfach für draußen überhaupt nicht geeignet ist. Aber klar, wir sind halt auch Noobs in dem Thema. Also wir lernen da auch by doing, aber egal.
Und USB ist besser? Das funktioniert?
Ja, viel besser. Es hat,
okay, cool.
Gut, es hat wenig geregnet, aber es hat ein paar Mal dagegen geregnet. Es hat überhaupt keine Wirkung gezeigt. Sicher, wenn ich das jetzt unbehandelt länger draußen stehen, dann wird es schon leiden. Also sagt man ja auch, dass es auch nicht dafür gedacht ist. Aber ich habe es jetzt eben kurz bevor jetzt die Regenzeit losging, habe ich es noch eilig rot lackiert und das sollte jetzt gehen.
Ja, dann musst du das halt irgendwie alle 2 Jahre oder einmal im Jahr machen. Das reicht ja dann auch. Also ist ja nicht schlimm.
Ja, so, eine Wand ist noch nicht drin, weil ich eben mit dem Innenausbau noch nicht so ganz fertig bin, allerdings auch schon fast. Also auch die Kackkiste ist mittlerweile fertig, also im Endeffekt das mit einer Kiste umschlossene Kackbrett, was unter der Sitzstange von den Hühnern ist.
Ist das nicht irgendein krasser Dünger oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Der Kot von den Viechern, ja, das ist ein Dünger, natürlich.
Dünger, Giftmüll, was sind die Unterschiede?
Ja, genau, richtig, das ist alles eine Frage der Dosis, gell? Und wo du es anwendest.
Musst du das dann die proben oder kannst du das so wegbringen?
Das hau ich einfach in den Garten. Und dann wachsen überall Brennnesseln, weil die schön Stickstoff mögen. Mal gucken, was ich dann mit dem ganzen Dünger mache. Werden wir sehen.
Ich kenne eine Nachbarin bei euch, aber gut.
Worüber ich mir jetzt Gedanken mache, ist, die brauchen noch irgendwie so ein Sandbad. Da überlege ich noch irgendwie, muss ich das überdachen oder dass es nicht immer total nass ist? Die wollen ja, so ein Staubbad, Sandbad wollen die ja, da muss ich mich noch ein bisschen informieren. Und gefüllt ist der Stall schon ziemlich.
Die laufen aber dann bei euch im Garten.
Im Garten.
Also haben jetzt nicht so die Ecke da hinten mit Zaun drumrum, das ist die Hühnerecke, sondern die können, wenn sie wollen, im Pool schwimmen. Nee, wie heißt das, Teich?
Im Teich, ja.
Oder sich auf den Grill setzen und braten lassen, wenn sie möchten.
Also der Plan ist der, dass die tatsächlich im ganzen Garten rumlaufen und dass dadurch, dass sie eben nur 4 sind und der Garten relativ groß ist, der Garten darunter nicht so stark leidet. Mhm. Ich kenne Beispiele, wo das funktioniert hat. Kann natürlich sein, dass das überhaupt nicht funktioniert mit den Hühnerrassen, die wir geplant haben, weiß ich nicht. Dann kommen sie halt doch in den Kochtopf und wir müssen uns was Neues überlegen.
Was?
Ja, klar, wenn es nicht geht, geht's nicht. Also dann nehmen wir halt nur die Kinder wollen ja eh diese Zwergseidenhühner, von denen weiß ich, dass es funktioniert. Ich will halt so einen Riesenhuhn. Das kann sein, dass es viel zu stark scharrt, das werden wir sehen. Also ein Brahma-Huhn, die halt echt derb groß sind.
Ist doch halb so groß wie dein Sohn, oder?
Ja. mindestens eher größer. Also größer als halb so groß. Das ist, glaube ich, 65 Zentimeter groß oder so. Also ist schon, schon richtig groß, ja. Und da kann es sein, dass
ich habe das gerade gegoogelt, das sieht aus wie ein Alien.
Ja, ist geil, gell? So ein richtiger Dinosaurier halt, ja. Vor allem stelle ich mir das sehr cool vor, dieses Riesenhuhn und dann diese Zwerghühner. Hoffentlich vertragen die sich. Das weiß ich auch nicht, ob das funktioniert. Das werden wir dann
sehen. Vielleicht haut das große Huhn die Kleinen immer.
Ja, oder die Kleinen das große. Weiß man nicht.
Lustig.
Das ist ja saulustig. Da kannst du mit auf YouTube berühmt werden. Chicken Fight.
Ja.
TikTok, Mann. TikTok.
TikTok.
Liebt ihr den?
Ja. Also, was auf jeden Fall die Hühner schon mal haben, wenn sie einziehen, ist ein Haufen Engerlinge. Weil ich habe nämlich
ich dachte, die ganzen Engerlinge. Die alle aufgegessen.
Ja, die eines Wochenendes und dann sind die Igel weitergezogen. Die sind nicht mal bei uns. Ich weiß nicht warum. Also entweder haben wir ihnen zu viel zu essen gegeben oder zu wenig.
Das war zu
oder wir haben zu oft geschaut, ob sie noch da sind. Ja, keine Ahnung.
Diese Engerlinge, wir gehen wieder. Blöder Laden. Und keine Gewürze dran. Kann nix.
Genau. Und seitdem schmeiße ich die Engerlinge einfach in das Einstreu von dem Stall. Also der Stall ist schon gefüllt mit so Rindenmulch. Und da schmeiße ich jetzt die Engerlinge rein, was zum Teil sehr lustig aussieht. Ich habe neulich so, na, wahrscheinlich.
Kommen sie doch auch her, ne? Die sind doch, die trägt man sich doch immer
genau.
Rindenmulch in den Garten rein.
Ja, richtig. Ich habe neulich so, weil ich bin nicht gerade dabei, meine Kartoffeln zu ernten nach und nach, was auch ziemlich gut funktioniert hat. Also ich habe tatsächlich schon bestimmt 15 Kilo Kartoffeln geerntet. Was ja tatsächlich ungefähr berechnet hatte, so, dass ich so irgendwo bei im besten Fall 20 Kilo am Ende, Kilos am Ende landen will, weil ich glaube, es war aus 2 Kilos und man liest, dass das sich verzehnfacht, der Ertrag zu dem, was man setzt. Und das ist tatsächlich ziemlich gut aufgegangen. Also ich habe, glaube ich, noch 2 Pflanzen draußen. Auch relativ große Pflanzen. Es könnte tatsächlich sein, dass ich am Ende bei 20 Kilo landen. Also, naja, auf jeden Fall, da stoße ich halt dauernd in dem Rindenmulch dort, dauernd auf Engerlinge. Und die habe ich jetzt in den Hühnerstall. Und das war eins echt cool. Da habe ich vielleicht so 20, 30 Engerlinge, habe ich so dann praktisch auf einen Haufen da reingeleert. Und dann fangen die halt an, sich einzugraben. Das sieht halt aus, ich hätte es filmen sollen. Das ist wirklich so, als würde der Boden kochen. Ja? Also, weil die sich sofort eingraben und dann halt weiter bewegen unter dem Rindenmulch. Man sieht dann nur noch Rindenmulch, also man sieht keine einzigen Engerlinge, aber der bewegt sich halt so in 20 mal 20 Zentimetern. Wirklich creepy. Das ist ziemlich cool.
Cool.
So ein Horrorfilm, der Boden lebt.
Ja, genau. Ja, bis dann die Hühner kommen und die Engerlinge wieder ausgraben, dann geht's den Engerlingen wohl an den Kragen, nehme ich an.
Echt, sind
fressen die Hühner sind das?
Hühner Karnivoren, das essen die auch, ja, krass.
Die
ja,
stimmt, alle,
Regenwürmer und so, ja.
Ja, ja. Mhm. Die Hühner sind da ziemlich, sind keine Kostverächter, egal um was es geht. Was ja zum Teil auch das Problem ist dann, was den Garten angeht, gell? Also wie wir unseren Nutzgarten schützen, da bin ich auch mal gespannt. Aber da hoffe ich eben, dass sie sich für anderes interessieren. Eher. Mal gucken. Ja, vielleicht muss ich dann doch irgendwas einzäunen. Aber ich werde nicht die Hühner einzäunen, sondern ich werde dann halt den Kartoffelgarten einzäunen oder den Kräutergarten oder so. Mal gucken.
Ich bin auf dieses prähistorische Zombiehuhn gespannt, was du dir da also dieses Riesenviech.
Das ist jetzt meine
Frage. Ja,
wo kauft man denn so Hühner? Ich habe ja, glaube ich, erzählt, dass mein Bruder Hühner hat. Der hat die ja aus so einer Rettungsfarm aus ehemaligen Legehennenbatterien Hühner.
Hattest gekauft. Du nicht so ein Leihein-Huhn oder so? Irgendwie hatten wir doch mal drüber geredet.
Ja, das
genau,
hat
so haben
Stefan
die
auch gemacht.
Mein Bruder.
Also,
und dann haben sie die halt gekauft. Aber davon sind jetzt von 6, glaube ich, auch nur noch 2 da oder so.
Also wir haben hier einen Geflügelzuchtverein in Sulzbach, die einmal im Jahr so ein Fest gemacht haben. Also dieses Jahr natürlich nicht, aber und da haben wir festgestellt, dass lustigerweise alle Hühner, die wir wollen, also alle Hühnerrassen, die wir wollen, haben die und verkaufen die, glaube ich, auch. Aber da habe ich mich tatsächlich noch nicht so vertraut mitgemacht, was das dann kostet und wie man die wirklich bezieht und ob man die in einem bestimmten Monat bezieht. Also das weiß ich also nicht. Da muss ich mich erst noch. Wie gesagt, ich bin da auch, also ich bin da kein Profi. Gell? Ich mache das schon auch so ein bisschen Learning by Doing. Aber also die haben sowohl Brahma-Hühner als auch Zwergseidenhühner als auch was wollte die Theresa? Die Theresa wollte so ein klassisches Huhn.
Was die will doch Huhn so ein auch, Huhn, was am Schluss dann noch essen kann, oder?
Ja, das ist das Brahma-Huhn. Das Brahma-Huhn ist ein klassisches Fleischhuhn.
Echt? Dieses Riesenhuhn. Ja,
das besteht nur aus Fleisch. Es legt ganz kleine Eier. Kleine und wenige Eier, aber besteht, ist ein Fleischberg. Was natürlich totaler Quatsch ist, wenn du die Hühner hast, um sie nicht zu schlachten. Aber egal. Es sind ja hauptsächlich Haustiere. Mittlerweile überlegt sie, ob sie vielleicht doch auch ein Zwergseidenhuhn nimmt, weil wir gelesen haben, dass gerade diese Zwergseidenhühner gerne unter sich so ein bisschen Ansprechpartner haben. Also, dass die eben nicht alleine sein wollen. Und dass es da vielleicht besser ist, nimmt drei von denen.
Die reden am liebsten mit ihren Freunden.
Genau. Ja, die gehen zum Beispiel zum Teil nicht auf die Stange. Also es kann sein, dass dann mein Huhn als einziges auf der Stange sitzt. Die sitzen dann eher unten und kuscheln sich irgendwo zusammen, aber.
Hast du extra eine große Stange gekauft, damit dieses Riesenhuhn da auch in Ruhe sitzen kann?
Ich habe fast überhaupt kein Holz gekauft. Das ist alles so, bei mir im Gehöft fällt das so ab.
Gehöft? Sind ja immer besser. Ja,
es ist leider so.
Wie bei Enola Holmes, bei diesem Gehöft von dem Herrn Torgelagesa.
Ja, so ungefähr ist das auch. Da habe ich eine Stange gefunden, die, es sollen ja auch gar keine Stangen sein. Das ist ja auch so eine dieser Fehlmeinungen bei Hühnern. Die sitzen ja nicht auf Stangen, sondern die klammern sich ja nicht an Stangen, sondern die sitzen eher auf einem schmalen Brett, auf dem sie ihre Füße oder ihre Krallen noch außenrum schlingen können. Deswegen soll das eigentlich eher so ein rechteckig liegendes Brettchen sein, was mit abgerundeten Ecken eben, ja, dass die eben dann das schon umklammern können, aber die klammern sich da eben nicht fest, sondern die sitzen eigentlich da drauf, wirklich.
Aber die Breite dieses Bretts ist ja dann schon schwierig zwischen dem Brahma-Huhn und dem Zwerghuhn.
Ja,
musst du dann unterschiedlich breite Bretter liefern.
Ja, habe ich auch überlegt, ob ich verschiedene Stangen rein.
Oder das Brahma-Huhn klammert sich, also das Zwergenhuhn sitzt da so und klammert sich um das passende Brett und das große Huhn klammert sich um das Zwerghuhn. Dann kann es.
Sehr schöne Idee. Ich habe jetzt eine Latte, die 6 Zentimeter breit, glaube ich, ist. Oder 5,5. Also das ist für das große Huhn ausreichend. Habe ich gelesen.
Also diese aber kleinen Hühner sehen. Sind quasi so, die wollen untereinander sein, so für sich so, die reden nur miteinander und das große Huhn wird immer so ausgegrenzt, ist zwar irgendwie voll krass, der Chabo auf dem Hof, der eigentlich alle verprügeln könnte, aber mit dem redet halt keiner und deshalb ist er immer so ein bisschen traurig in der Ecke. Ich sehe das schon so vor mir.
Das wird der neue YouTube-Kanal, ich sag euch das.
Genau. Und das ist dann immer total aggro, weil es und wird dann deswegen aggressiv und verhaut alle und das wird super.
Frisst die Fische aus dem Pool, einfach so, weil es kann.
Genau. Die scheiß Fische sind schon wieder gefressen worden von dem scheiß Reiher, der war letzte Woche da. Einmal im Jahr kommt der Reiher und frisst
das hast
mir
schon
die Fische
erzählt.
Weg.
Ich habe schon neue Fische also. Organisiert, ich habe das geklärt.
Ach ja, stimmt. Ja, richtig.
Herrlich.
Ja.
Okay, das war ein schönes das Kapitel, hier. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, obwohl man also, ja darin auch noch völlig spekulativ ist, gell? Also,
ja, gucken, genau. Du hast vorhin mal in so einem Vorgriff auf die Zukunft bei der Planung deines Hühnerstalls gesagt, die Hühner sitzen also auf dem sowieso. Da klang es so, als seien sie schon da. Das sind sie natürlich.
In diesem Moment fiel mir das auch auf, dass das so klingen könnte. Nein, tun sie natürlich nicht. Im Moment sitze ich da noch und versuche die Luftströmung wahrzunehmen.
Okay.
So, nach so einem aufregenden Thema bin ich jetzt gespannt, was der Bob uns über Twitch-Stream erzählen wird.
What?
Vielleicht kann der Christoph ja seine Hühner über Twitch streamen und damit neuen Fame erlangen.
Das ist eine fantastische Idee.
Ihr
seid ja gar nicht am Start. Ich hatte eigentlich dem Stefan hier eine mordsmäßige Überleitung ins Google Doc geschrieben, aber er hat sie nicht gelesen.
Ich gucke immer nur meine Dokumente, aber wir können einfach nochmal, lass uns nochmal zurückspulen. USB-Platten? Ach ja, stimmt, der Christoph hat Sachen aus USB-Platten gebaut. Bob, du wolltest über OBS sprechen. Was ist das? Nein. Ich finde die Überleitung jetzt nett, ich fand die andere besser.
Okay, na gut. Ich dachte mir nur, ich schreibe das mal auf, weil es irgendwie lustig war, dass dieselben Buchstaben darin vorkommen. Twitch,
OBS nicht.
Ja, kommen wir gleich zu.
Ich habe ja echt gebraucht, bis ich USB verstanden habe. Die Leute reden immer von USB-Platten. Was hat das mit USB zu tun?
schließe ich halt mein Handy an die scheiß Holzplatte an.
Und ich habe das dann gegoogelt. USB-Platte kommt, Google ist ja zum Glück schlau als ich. Google hat mir dann erklärt, warum es nicht USB, sondern OSB-Platte heißt. Habe ich natürlich mittlerweile auch
wieder vergessen. Hast aber noch was anderes eingegeben, oder? Bei USB-Platte würde ich jetzt eigentlich externe Festplatten erwarten.
Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich, vielleicht habe ich USB-Platte Holz eingegeben.
Ja, sowas. Weiß nicht, aber.
Ja.
Nun denn, also.
Ich glaube, ich habe damals, jetzt muss ich meinen Schwibschwager hier ein bisschen bloßstellen. Ich glaube, ich habe ihn damals gefragt, so, weißt du, wie man das schreibt? Und er so, nee, so genau auch nicht. Ich glaube USB. Man spricht das immer so undeutlich, weil keiner genau weiß, wie das, naja, egal.
Okay, ich google das mal und dann können wir gleich nochmal darüber sprechen. Solange redet der Bob über OBS und Twitch.
Ja, also Twitch, also das, alle Hörer werden jetzt sich mit Schwung, also man hört jetzt quasi draußen im Äther gerade so ein klatschendes Geräusch, wie sich alle Leute vor die Stirnplatte schlagen, weil wir nicht wissen, was das ist. Twitch ist
Twitch kenne ich schon. Ich habe
weltgrößtes Streamer-Network.
Ich habe unseren Podcast-Kollegen Erich vom Kinocast schon mal auf Twitch zugeschaut, wie er ein Computerspiel gespielt hat.
Schwein.
Nee, habe ich wirklich. Was haben die gespielt?
Der arme Erich.
Die haben nicht Fortnite. Es tut mir leid, Erik.
Im Zweifel ist es immer Fortnite.
Nee, er hat kein Fortnite gespielt. Er hat irgendein Spiel PUBG gespielt, was alle irgendwie nicht mehr spielen und er total geil findet. Ich fand es da total schick aus, aber ich habe halt kein Gerät, mit dem ich spielen kann und es ist. Ich habe ein bisschen zugeguckt. Also, es war sehr unterhaltsam.
Damit hast du schon auf den Punkt gebracht, worum es bei Twitch geht. Leute streamen live Dinge, die auf ihrem Computer passieren. Manchmal gibt es auch durchaus Leute, die da Real-Life-Zeug streamen, also die mit einer Kamera irgendwie durch die Welt laufen und Sachen live streamen und dann eben natürlich zieht man sozusagen ein bisschen im Gegensatz zu YouTube, wo man ja eigentlich auch live streamen kann, aber Twitch war da so ein bisschen, Twitch gehört mittlerweile glaube ich zu Amazon, war da so ein bisschen eher dran und hat sich so etabliert als das Ding, wo Livestreaming stattfindet, wo dann natürlich so ganze Communities und hast dann deine Chat nebenher laufen und meistens dann auch mit irgendwelchen Plugins ist der Chat live ins Video mit eingeblendet und wenn dann Leute irgendwie deinem Kanal followen, dann bloppt es da gleich irgendwo ein Video auf oder so, kann man beliebig übertreiben, muss man aber nicht. Der Kern ist, es ist eine Streaming-Plattform, du kannst dort Video live streamen und kannst dort eben Zuhörer und Zuschauer finden und was ich da manchmal ganz gerne gucke, sind tatsächlich, ist sehr viel Games. Also das ist, glaube ich, das Hauptding, wo Twitch das Hauptding, was da läuft, sind Games, wo Leute Games streamen und andere Leute halt denen beim Spielen zugucken. Finde ich auch ganz cool, weil ich habe im Moment keinen Gaming-PC. Ich habe außer meiner alten PlayStation 3 nichts, wo ich spielen kann und demzufolge habe ich auch nichts zum Streamen und spiele auch selber kaum noch. Und dann finde ich es manchmal ganz nett, so aktuelle Spiele mal irgendwie ein halbes Stündchen irgendwo zuzugucken, um mal zu gucken, was da so geht bei jemandem, der das richtig gut kann. Finde ich mal ganz entspannt. Aber was ich auch manchmal ganz gerne gucke, und es ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure, so anderen Leuten bei derselben Arbeit zu gucken, die ich mache und gucken, wie die das machen. Es gibt so eine Unterkategorie auf Twitch, wo Leute, Programmierer, ihre Eskapaden in Sachen Programmieren streamen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich habe ein kleines Tool, was ich brauche, was ich mir selbst programmieren werde. Und den Entwicklungsvorgang dieses Tools möchte ich selbst auch live streamen. Und das werde ich demnächst tun. Ich werde das auf Twitter dann ankündigen und die entsprechenden Links posten. Und man kann das, wenn man es nicht live verfolgt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass da jetzt nicht die Menge an Leuten gleich da rumsitzt und mir da zuguckt. Ich gehe mal davon aus, dass ich da gegen eine fantastische Zuhörerschaft von null Viewern senden werde. Aber das kann man dann auch after the fact noch nachsehen, wenn man das möchte. Und für den Fall, dass unter unseren Hörern oder Hörerinnen irgendjemand sein sollte, der mal einem Programmierer bei der Arbeit zugucken möchte, das wäre die Gelegenheit, mir dabei zuzugucken. Ich will ein kleines Tool schreiben, was ich für meine Smart-Home-Installation brauche. Am Ende werden es wahrscheinlich insgesamt vielleicht so, was weiß ich, vielleicht 5 oder 6 Sitzungen werden und jede davon, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde lang oder sowas in der Richtung.
Aber jetzt und mal, dann, also ja. Was sieht man denn dann? Also das sieht man praktisch wie Text, Computer, nee, hier
Du siehst das, was auf meinem Bildschirm ist und du hörst mich dazu sprechen und du siehst dann im Grunde. Ja, ja. Und ich werde erläutern, was ich da mache.
Okay, ich, ich schreibe jetzt irgendeine Zeile in irgendeiner Programmiersprache und da sieht der andere dann, wie du das schreibst. Und dann siehst du, ich glaube, ich habe hier noch einen Syntaxfehler drin, machen wir hier noch eine Klammer weg und so, oder wie?
Exakt. Ja, exakt. Ich verstehe, dass du dass du oder vielleicht Hörer, die nichts mit Programmieren zu tun haben, da unter Umständen sagen, wait, what, schweren why? Zugang Fragezeichen, ja, ja, mhm. Schweren Zugang finden, das ist mir vollkommen klar. Es ist natürlich eine Nische, aber ich weiß nicht, könntest du dir vielleicht vorstellen, wenn in deinem Feld, wenn jemand, ich habe jetzt keinen Einblick so richtig
bei Twitchen. Nee,
ja, oder
hier, da läuft jemand zum Hammer durchs Feld und dann hackt er diesen Hammer in den Boden rein und man guckt ihm zu, wie er hämmert.
Die Dinge an deiner Arbeit, die du halt herausfordernd oder als den Teil, wo du sagst, das kann ich besonders gut, hier bin ich irgendwie oder da habe ich einen eigenen Stil entwickelt oder ich weiß nicht, ob
sowas gibt. Hat Stefan gerade beschrieben.
Ja, okay.
Hammer!
Ich kann Pirkermann, kann ich ziemlich gut, ja. Das ist so genau dieses mit dem Hammer die Sonde hineintreiben mit der Hand. Aber das ist halt, dann kann ich auch auf den Jahrmarkt gehen und Hauen Lukas machen. Da kann ich den Leuten auch zeigen, dass ich das kann.
Okay, das eignet sich vielleicht doch
nicht so gut. Wir sollten das echt mal Twitch für Twitch gut. Ich nehme mal einen Tag Urlaub, dann begleite ich dich mal einen Tag und dann hammeln wir einfach und jedes Mal twitchen wir das. Das wird super.
Ich sehe schon.
Und ein Gutachten zu schreiben ist massiv langweilig bei mir. Also, ja, weil das sind halt irgendwelche Phrasen, die immer wieder kommen und die ich halt einfach aus dem Ärmel schüttel. Zum Teil mit Copy and Paste, zum Teil auch ist mir das sogar zu anstrengend. Ich schreibe sie einfach, weil ich sie tausendmal schon geschrieben habe, in leichten Variationen. Das ist total langweilig. Ich weiß es nicht. Also vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, bei uns irgendwie die Laborarbeit, aber selbst die ist nicht richtig, also nicht twitchy. Kann man es in meinem Beruf sehr schwer vorstellen. Aber ich kann mir das auch, also wie gesagt, das kann ich mir bei so Programmieren auch so schwer vorstellen. Du sitzt doch dann, also stelle ich mir Programmieren falsch vor, aber ist es nicht so beim Programmieren?
Hast du nicht mal ein Semester lang Programmieren studiert?
Aber ich stell mir das so vor, du schreibst dann was und dann ist ganz lang so, sitzt du so und denkst dir so, oh, was mache ich denn jetzt? Wie mache ich denn jetzt? Was könnte ich denn? Oder mache ich das jetzt nochmal anders? Oder hier? Und dann passiert gar nichts erstmal. Weil das ist ja, beim Programmieren ist ja unheimlich viel Kopfarbeit dabei. Das ist ja, im Endeffekt ist das, was du programmierst, ist ja ein Destillat dessen, was du denkst.
Richtig. Ja, das ist natürlich, die werden versuchen, das zu verhindern.
Das ist ja überhaupt nicht telegen, oder?
Ich habe über das Tool schon ein bisschen nachgedacht, was ich ungefähr machen muss. Und ich denke, dass ich das relativ flüssig runterprogrammieren kann. Die Realität wird mich lügen strafen. Aber eigentlich denke ich, dass das so geht. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre lang.
Ja, ich meine, insofern darf das ja auch nicht sein, weil sonst ist es ja langweilig.
Ja, vielleicht.
Kommt die Aufregung also nicht an so einem Programmierer-Stream? Also ich würde das nur gucken, wenn ich die Hoffnung hätte, dass der jetzt einfach verdammt nochmal scheitert und ich einfach guck so, da hinten das Semikolon,
Das wird dir alles versauen.
Das wird so nix. Ja, genau.
Und er findet es dann
nicht. Mal zu, der findet sich und du sitzt dabei und denkst dir so, Alter, weil du nix kannst. So, also das wäre für mich so.
Der Horror, die Horrorvorstellung, ja.
Ja, nein,
das
nein.
Das ist der einzige Grund, warum ich glaube, viele Leute auf Formel 1 Rennen gucken. So, ja, da fahren Leute schnell, aber wenn sie abfliegen, dann ist richtig geil. Also, dann ist richtig Action.
Ja, also ich meine,
der Vergleich
ist
ein bisschen.
Das passiert einem heute nicht mehr so wahnsinnig oft, weil statische Codeanalyse in heutigen Entwicklungsumgebungen, also so ein Semikolon, das übersiehst du nicht länger als 3 Sekunden. Ich verstehe vollkommen, dass das nicht Leute triggert, die nicht selber entwickeln. Aber wenn man selber entwickelt, mir gibt es beim Zugucken bei anderen Leuten diesen Einblick, vor allen Dingen, wenn sie dazu reden. Ich habe ein, zwei Streamer gefunden, die einfach still vor sich hin programmieren, das gibt mir gar nichts. Aber wenn Leute dazu sprechen, ihre Gedanken sprechen und sagen, hier, da müssen wir noch das machen und so und ach, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das ganz elegant lösen können und der dann sozusagen darlegt, warum er sich jetzt für einen gewissen Ansatz entscheidet, dann gibt mir das die Möglichkeit sozusagen anderen Leuten, weil Programmieren ist ein Stück weit eine Mischung aus einem Handwerk, was man einfach gelernt hat, aber auch ein Stück weit so ein bisschen Kreativität, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Kunst, aber irgendwie so in die Richtung, dass man halt auch immer viele Wege zum Ziel finden kann und einer davon ist besonders elegant und die anderen sind krude, wilde Hacks, wo man hinterher sagt, ach scheiße, das ist unpflegbarer Mist, den du da gebaut hast. Und man neigt dazu immer, zuerst fallen einem immer die Varianten für unpflegbaren Mist ein und die eleganten, schönen Varianten, die sich 20 Jahre lang warten lassen und irgendwie elegant halt sind und schön, auf die kommt man so ohne weiteres nicht. Und Leuten dabei zuzugucken, wie sie vielleicht entweder gut sind in dem, was sie tun, oder beim Zugucken, wie Stefan das geschildert hat, wo man dann denkt, es ist jetzt nicht das Semikolon, was er nicht findet, aber wo man beim Zugucken denkt, ich hätte eine bessere Idee. Und da kommt dann dieser Live-Aspekt rein, dass Leute, wenn sie live zuschauen und es nicht irgendwie aus der Konserve gucken, dann auch diese Idee äußern könnten. Ich will das einfach mal exploren. Vielleicht ist das alles am Ende der totale Reinfall. Ich mache das nie wieder. Das will ich absolut nicht ausschließen. Aber ich will das jetzt, wollte das hier mal erzählen, dass ich das mal ausprobieren werde. So.
Ja, also klingt nicht unspannend. Nur halt jetzt nicht für mich. Aber
Du musst einfach demnächst mal von deinem Handy aus dieses Hämmern streamen und ich gucke mir das dann an. Vielleicht gibt's mir ja was.
Also Bob, der nochmal um, der wird Hämmermeister. Hämmer!
Das heißt ja schon Bob, der Baumeister. Also insofern.
Bei mir gibt's schon, also dieses Kunst, dass es eine Art Kunst oder Schaffen ist, wie bei dir, was ich absolut nachvollziehen kann, das ist bei mir natürlich nicht. Aber also in unserer Arbeit gibt es das schon auch sowas wie Eleganz. Die Eleganz der Bewertung und des Jonglierens mit verschiedenen Normen und ja, also wenn es darum geht, ich habe eine Schadstoffbelastung von irgendwas und wie komme ich da raus, dass das dann ja, dass ich dann irgendwie elegant da hinkomme, wo ich hinkommen will, also dass ich zum Beispiel rechtlich aus dem Schneider bin, was alles angeht, dass aber trotzdem mit dem Material dann das passiert, was ich will, dass passiert, dass es eben nicht irgendwo verklappt werden kann und also da ist schon Potenzial, aber das zu twitchen, stelle ich mir total schwierig vor, dass es irgendwie interessant wird, weil es halt
Ich mache es ja auch nicht aus meiner täglichen Arbeit, sondern aus einem privaten Projekt, weil es hat ja auch so ein Datenschutzding. Also
ja, das ist klar. Das natürlich. Ja,
ich dürfte das jetzt wahrscheinlich mit dem, was ich in der Firma mache, nee, gar nicht tun.
Natürlich gut, aber nicht. Christoph, du könntest ja deinen Hühnercode analysieren oder so.
Aber was zum Beispiel, also bei uns, wir kriegen ja so ein Laborbericht. Aus dem Labor, wo eben diese ganzen chemischen Parameter untersucht wurden, ja, also wie viel Quecksilber da drin ist und wie viel Kohlenwasserstoff und wie viel Teer und weiß der Teufel, ja. Und was ich halt im Hinterkopf habe, sind verschiedene Grenzwerte in verschiedenen Normen. Und ich schaue dann praktisch diesen Laborbericht an und sehe dann, okay, hier, also Chrom hat 36 Milligramm pro Kilogramm. Das heißt, wenn ich es als Schluff und Lehm bewerte, dann ist es schadstofffrei. Und wenn ich es als Sand bewerte, dann ist es eben leicht schadstoffbelastet. Was war es denn für eine Korngröße? Dann sehe ich, es war ein lehmiger Sand. Ja, kann ich also so oder so. Ja, und dann arbeite ich mich eben so mit dem im Hinterkopf an das ran, wo ich hin will. Ne? Also vielleicht will ich ja, dass es schadstoffbelastet am Ende eingestuft wird, oder ich will das halt nicht. Ne? Aber das ist halt so viel Hintergrundinformation, die nicht sichtbar wird. Ne? Also aber das könnte man natürlich sagen. Ne? Könnte man sagen, hier mit dem Wert könnte man was machen, der liegt so zwischen allen möglichen Grenzwerten, oder mit dem kann man nichts machen, der ist eh total niedrig, oder ich weiß nicht, also stelle ich mir schwierig vor. Aber tatsächlich so dieses Jonglieren mit Grenzwerten und mit verschiedenen Normen und verschiedenen Parametern, wäre tatsächlich Potenzial, denke ich. Auch wenn es ziemlich abstrakt ist, weil man eben nicht sieht, wie irgendwas entsteht. Man sieht dann eben einen Zettel mit ganz vielen Zahlen und dann muss ich irgendwo draufdeuten und sagen, also hier könnte man was machen. Ja, keine Ahnung. Ja,
also es ist wahrscheinlich nicht für jedes Genre geeignet.
Nee, wahrscheinlich nicht
übertragen. Genau. Ich glaube auch nicht, dass die Kassiererin oder Kassierer im DM da jetzt einen nennenswerten Vorteil draus zieht, wenn sich so eine GoPro auf den Kopf schnallt und seine Arbeit twitcht. Wobei, da passieren bestimmt auch spannende Sachen, die wir nicht
in uns denken. Ja, denke ich auch.
Irgendwelche Kunden, die total durchdrehen.
Ja, Persönlichkeitsrechte.
Ja, so, ja. Ich hab jetzt neulich auf Twitch irgendwie, habe ich gesehen, zwei Typen, die mit einem Wohnmobil durch Schweden fahren. Das ist natürlich so klassisch, eigentlich Instagram-Material. Aber die machen dann einfach so Streams, während sie irgendwelche Landstraßen lang dübeln und erzählen, wo sie so sind und was sie so gerade suchen und bla. Also man kann da auch so Real-Life-Zeugs machen. Ja, ist halt eine Livestreaming-Plattform. Kann man alles senden, was man möchte. Ja, und um den Gag mit OSB und OBS noch aufzuklären, die Software, die man üblicherweise so gemeinhin benutzt, ist Open Broadcaster Studio, OBS. Das ist das die Open-Source-Software, die man so verwendet, wenn man so aus seinem Rechner ein Mini-Fernsehstudio machen will. Hast dann halt die Möglichkeit, dein Screen abzugreifen oder nur Teile deines Screens oder einzelne Fenster oder externe Quellen wie eine Webcam, wenn du dich selber noch mit ins Bild mischen willst. Man kennt das vielleicht auch so von YouTube oder von diesen ganzen Let's Play-Streamern, dass sie dann immer ihr Bild, also das Game und dann unten in der Ecke irgendwo nochmal so ein kleines Videofenster, wo man denjenigen, der da selbst spielt, sieht, damit man dem seine Reaktionen, wenn er da irgendwie erschossen wird, auch noch zur Kenntnis nehmen kann. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich muss da nicht die ganze Zeit als denkende Pose in der Ecke zu sehen sein. Aber dafür nimmt man OBS. Da kannst du diese ganzen Dinge zusammen kombinieren. Du kannst mehrere Szenen anlegen in OBS, über die du dann mit so Hotkeys überblenden kannst. Ich glaube zum Beispiel, wenn man
schon mal... Achso, wenn du vorher so eine Skizze gemacht hast oder sowas, die kannst du dann zeigen?
Die könntest du zeigen, wenn du eine Kamera so hast oder was ich, meine App inkludiert, also mein kleines Tool wird inkludieren, dass am Ende Daten zur Verfügung stehen, die in einer iPad-App angezeigt werden. Das heißt, ich werde irgendwie schauen müssen, dass ich mein iPad, wenn ich in der Phase bin, wo das dann was anzeigen muss und man sieht, ob es funktioniert oder nicht, werde ich irgendwie meinen iPad-Screen da mit reinkriegen müssen. Und dann hast du so Szenen, wo du so umschalten kannst. Also sagst, jetzt zeige ich das, jetzt zeige ich das. Du präparierst dir quasi so 2, 3 Szenen und wie so Kameraeinstellungen, wenn du willst. Und kannst die dann so hin und her faden oder hin und her cutten mit einem Hotkey, sodass du in der Lage bist, da selber sozusagen gleich noch dein Videoregisseur zu sein. Ist natürlich relativ simpel gehalten, aber das kannst du halt mit OBS ganz gut machen. Ich glaube, der Timo Hettel zum Beispiel benutzt es auch für die Livestreams von Bits und so. Da hat er ja auch irgendwie 4 Videostreams von den 4 Teilnehmern und muss dann immer hin und her schalten. Ja, das kann man damit machen. Kannst auch so automatisches Szenenwechseln machen, was weiß ich, immer die App Fullscreen, die du in den Vordergrund holst oder ja, was weiß ich, rechten Monitor, linken Monitor, wenn sich dein Mauscursor rüber bewegt, dann streamt er den anderen Monitor. Solche Sachen kannst du auch automatisieren, wenn du willst. Also hast viele Möglichkeiten. Und dafür, dass das Ding nichts kostet, ist es eine unfassbar mächtige Software. Also es ist zwar so typisch Open-Source-Kram, so ein bisschen krude von der UI, aber die Mächtigkeit und die Geschwindigkeit, mit der es sich weiterentwickelt und die Kompatibilität so für Stream Richtung YouTube oder Richtung Twitch oder ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Instagram und Kram, schon, da ist eine Menge Infrastruktur, sagen wir mal, hochgezogen worden, die sich da so über die Jahre entwickelt hat. Und wenn man da nicht so das verfolgt hat und da jetzt mal so reinguckt, muss ich sagen, beeindruckend, was die Community da geschaffen hat und was da so möglich ist. Wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, ja, keine Ahnung, wie ich das lösen soll, da brauchst du richtig teure Software und ein Fernsehstudio. Sowas ist seit wenigen Jahren einfach so out of the box mit jedem handelsüblichen PC möglich. Das ist schon ziemlich geil.
Das ist schon cool.
Ja. Genau.
Sollen wir jetzt noch die USB-Platten aufklären?
Ja, unbedingt. Was heißt es? Komm.
Oriented Structural Board. Platten aus ausgerichteten Spänen.
Und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man USB-Platte googelt, dass einem Google sofort vorschlägt, willst du nicht doch nach OSB-Platte suchen?
Bob, kannst du das jetzt auch mal googeln? Weil du
bist
ja mehr Nerdkram und weniger Holz.
Vielleicht. Ja, ich habe jetzt USB-Platten, aber es stimmt. Grobspanplatte wird mir hier für Deutsch angezeigt. Und tatsächlich, es kommt keine einzige USB-Festplatte.
Das ist lustig, gell?
Süß, ja. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
Google ist einfach so jetzt mächtig.
Shopping, es ist nur Holz. Es ist wirklich beeindruckend. Keine einzige USB-Festplatte. Da musst du wahrscheinlich wirklich dann Festplatten dazu. Das ist wahrscheinlich einfach, ja. Platte ist nur umgangssprachlich dann an der Stelle.
Google kennt halt die weiß halt, dass 50% der Leute denken, dass es USB-Platte heißt.
Selbst wenn ich USB-Festplatten google.
Kriegst du Holz oder was?
Krieg ich Holz, ja. Wenn ich USB-Festplatte, krieg ich trotzdem Holz.
Google weiß halt, dass 100% der Leute USB-Platte absichtlich undeutlich sprechen, weil sie selbst nicht wissen, ob es mit O oder mit U geschrieben wird.
Aber immerhin, wenn ich USB-Festplatte google, dann kriege ich auch wirklich USB-Festplatte.
Das wäre auch
das funktioniert immerhin noch. Das hätte ich echt nicht, also wirklich, da bin ich jetzt beeindruckt, dass das, dass es nicht wenigstens eine Mischung ist aus Festplatten und Holzplatten, aber okay. Naja. Manchmal kommt er ja auch und sagt dann so, meinten Sie? Und manchmal denkt man sich, oh ja, danke. Und manchmal auch so, nein, du dummes Ding, meinte ich nicht. Ich meinte es genauso, wie ich es hingeschrieben habe.
Übrigens noch ein kleiner Downer zum Ende der Folge. Eddie Van Halen ist gestorben.
Oh nein. An Corona oder an was anderem?
Nee, an Krebs. Das andere Arschloch.
Ja. Eddie Van Halen. Bist du großer Van Halen-Fan so?
Nee, bin ich nicht, aber also Eddie Van Halen ist halt wirklich der größten. Also selbst wenn du jetzt nicht mit Rockmusik, ja, ich meine, Beat It von Michael Jackson ist halt auch Eddie Van Halen, gell? Also ist halt überall, Eddie Van Halen ist halt überall gewesen. Ich glaube, es war, glaube ich, kaum ein Gitarrist war so erfolgreich wie Eddie Van Halen, oder? Meine ich.
Eric Clapton.
Was Nummer 1 Hits und sowas angeht, ist der völlig unangefochten, meine ich. Weil er halt überall mitgespielt hat.
Okay. Okay, ja, bin ich einfach nicht tief genug drin, nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. Aber ja, okay.
Passend dazu habe ich mir heute mein erstes Fußpedal gekauft.
Aha.
Unwissend, natürlich.
Was heißt meinst du? Die EU-Kollege geht jetzt steil langsam.
Die EU-Kollege geht ein bisschen steiler. Boss Blues Driver.
Ah.
Also verstehe. Overdrive-Pedal quasi.
Mhm.
Ja. Schön. Krasser Sound. Ich habe es vorhin nur mal so angeschlossen, einfach so ein bisschen an diesen Rädchen gedreht. Wow. Also mir war nicht bewusst, was da alles noch so rauskommen kann. Das ist wirklich. Das macht nochmal eine ganz neue Welt auf. Wahrscheinlich alle, die sich mit Musik irgendwie in Funken auskennen, sagen so, ja, Alter, jetzt hast du auch gemerkt, danke. Aber mich begeistert es, mich erfreut es sehr, muss ich sagen.
Ja, deine EU-Kollege ist auch echt ziemlich geil, muss ich sagen. Da kommt einfach auch viel raus, was man noch weiter verarbeiten kann.
Ja, das ist echt ziemlich macht gut. Sehr viel Spaß, ja.
Ein paar langjähriger Alkoholiker und Kettenraucher. Man hatte Zungenkrebs und ist dann jetzt an Kehlkopfkrebs gestorben. Ja, das ist natürlich scheiße, aber.
Ja, folgerichtig, ja.
65.
Nun denn. Alkoholiker.
Nun denn.
Schau ich mal diese Flasche an, die da steht und, müssen wir jetzt halt mehr Gitarre spielen.
Weniger trinken und mehr spielen, genau. Mal gucken.
Ist ja jetzt erst 10:50, da können wir ja noch eine kleine Runde üben.
Genau, mach mal den Verstärker richtig auf. Du wohnst ja in einem eigenen Eigenheim.
Mit Kindern.
Mit dem gleichen Kind, was umschläft.
Mit den eigenen Familienmitgliedern musst du das, da kannst du es ja ausdiskutieren. Die Nachbarn jedenfalls haben da nichts zu sagen.
Aber meine Kinder schlafen ja wie Steine. Die kriegen, würde es nicht mitkriegen, glaube ich. Ja,
ich glaube, unsere wird das auch nicht richtig merken. Aber wir haben das neulich probiert, wenn ich den Verstärker, der nur 5 Watt kann, 5 Watt, also ist wirklich nicht viel, wenn ich den in der Bar richtig aufreiße, das hörst du halt immer noch im Wohnzimmer normal laut. Also so, dass man das noch mitkriegt.
Und auch die Nachbarn, die hören es lauter, weil die sind nämlich näher mit ihrem Wohnzimmer.
Das ist mir ja egal. Die sind ja noch nicht eingezogen, ich war zuerst da.
Genau.
Ja, man täuscht sich da, gell? 5 Watt, das klingt so, als ob es nichts sei, aber wenn das mal so das direkt so ungefiltert auf so einen kleinen Lautsprecher drauf geht, dann kommt schon einiges in Bewegung. Ja. Da sind wir wieder bei Luftbewegungen, ne? Wie das dann zieht und wie das dann an dem Huhn vorbeiströmt. Das klären wir dann nächste Woche. Und mit diesem Scherz begebe ich mich in die Abmoderation.
Verweise auf sneakpot.de für die Kommentare.
Dafür, dass wir keine Themen haben, haben wir mal locker 2 Stunden wieder geknackt, oder?
Wie üblich.
Kann ja passieren.
Ja, ja.
Ah, nee, Huhn und ein Trinch dazwischen
gekommen. Diese Riesenlücke, wo wir den Christoph neu...
Riesenlücke, 1 Minute.
Ja, ja.
Genau.
Also übrigens diesen Earl Grey Tea, den kann man gut trinken. Ich habe den jetzt...
Leer.
Gut weitergetrunken, leer. War ja nur 0,5.
Genau.
Hier, Eddie Van Halen mäßig.
Oh Gott.
Gute Nacht.
In diesem Sinne.
Kotzen.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.